zu Beginn des neuen Jahres klären wir die wirklich wichtigen Fragen. Also im Sommer bleiben oder im Winter abtauchen, schnell oder langsam laufen oder Aquajoggen. Wer das wirklich mag, das erfahrt ihr heute im Bester Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, was sollen wir sagen? Ja, mit Vera, unserer Partnerin heute im Podcast, haben wir ein paar bemerkenswerte Erkenntnisse gesammelt im Gespräch. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich wollte jetzt schon sagen, frohes neues Jahr, Philipp. Haben wir uns schon gesprochen dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht. Also wir so schon, aber hatten wir schon einen Podcast in diesem Jahr? Nee, ne?
Ja, oder? Doch, tatsächlich. Wir haben natürlich mit Sabrina Mockenhaupt am 1.1. gesprochen, natürlich, also sagen wir mal, für den Jahresstart auf jeden Fall eine Menge Commitment schon mitgebracht hat, nicht zuletzt von Mocki, dass man direkt am 1.1. abends zu später Stunde sich noch verabredet. Deswegen, ja, wir haben uns schon im neuen Jahr gesehen und gesprochen. Also ich muss sagen, nach dem ganzen Weihnachts-Hopping und familiären Verpflichtungen und so weiter, fand ich jetzt diese Woche nach dem Jahreswechsel bis Heilige Drei Könige sehr entspannt. Ich fand es sehr entspannt. Wir haben eigentlich nichts gemacht groß. Wir waren zu Hause. Es war nicht viel geboten. Und das hat, glaube ich, allen Beteiligten irgendwie sehr gut getan, einfach so ein bisschen runterzukommen. Plus, Barbara und ich haben es auch mal wieder geschafft, zusammen eine Runde laufen zu gehen, weil unsere Kleine eine Nacht sozusagen bei Oma und Opa war und wie es dann halt so ist, haben wir gesagt, warum nicht mal wieder das nutzen für einen gemeinsamen Lauf, der dann auch jetzt nicht lang geworden ist im herkömmlichen Sinne, aber ich sag mal, es waren trotzdem sehr profilierte 18 Kilometer auch mit Trails und so, und wir hatten jetzt durchaus ein paar Tage ein bisschen Schnee in Regensburg, jetzt nicht Schnee, dass man hier Skifahren könnte, weil auch uns die Berge fehlen, aber es war für ein, zwei Tage durchaus so, dass man, Schnee räumen musste, ne, am Ende des Tages, und ein paar Zentimeter sind schon liegen geblieben, aber die letzten Reste, die schmelzen jetzt gerade davon.
Schnee, was war das nochmal?
Was ist das? Ja, das dachten wir uns auch. Letztes Jahr Dezember, also praktisch jetzt schon vor einem Jahr davor, da hatten wir mal einen recht schneereichen Dezember, was man auch jetzt schon länger nicht mehr hatte. Dieses Jahr hat es da bisher wenig gegeben, bis gar nicht. Jetzt zum Jahreswechsel mal einen Tag oder eine Nacht hauptsächlich, wo durchaus was liegen geblieben ist, weil es einfach auch kalt war mit Minusgraden. Aber wie es jetzt so aussieht, wie letzten Tage waren schon wieder so 4 Grad, 5 Grad, dann ist das natürlich auch schnell wieder weg. War aber zum Laufen geil. Ich habe ja auch immer gesagt, als noch Profi, klar, findest du Schnee jetzt nicht super geil, zu der Zeit, als ich noch kein eigenes Laufband hatte, sowieso nicht, weil es natürlich dich irgendwo in deiner Trainingsumsetzung, deiner Trainingsqualität natürlich irgendwo einschränkt, zumindest wenn du was Schnelleres machen möchtest. Jetzt als Freizeitläufer, als Genussläufer, kann ich dem Ganzen schon mehr abgewinnen. Punkt 1, es ist jetzt nicht so zentral entscheidend, was für eine Leistung ich da irgendwo heute noch an den Tag lege. Und vor allem das Neuschnee-Feeling, das ist schon geil. Das fand ich aber auch damals cool, das so mit Schnee knirschen und alles ganz frisch und so, und du machst die eigenen Spuren in Schnee, das ist ja cool, und da ist das ja alles noch relativ griffig, da ist es noch nicht überfroren, da ist es noch nicht irgendwie festgefroren. Das war eine schöne Runde, die Barbara und ich zusammen gelaufen sind, 18 Kilometer, glaube ich, oder so waren es, und 400 Höhenmeter, das ist ja dann schon so, dass du das ja auch nicht auf Zeit läufst, also wir sind das irgendwie im Fünfer-Schnitt oder so gelaufen, und das war schön, das hat Bock gemacht, und da waren auch nicht so viele Menschen zu der Zeit unterwegs, weil es dann doch auch zumindest, wenn du aus dem Wald rauskamst, auf den etwas exponierteren Hügeln durchaus auch der Wind recht fresh war.
Dieses Knirschen des Neuschnees, ne? Wenn der so ganz frisch pulverig noch ist, ne? Weißt du, wie das ungefähr klingt?
Ihr sagt bitte nicht wie deine Sehne oder sowas, sonst falle ich hier gleich vom Stuhl oder so.
Also da stelle ich mal einmal eine poetische Frage, ja, und du gleich zu deine Sehne oder was? So schlimm ist nicht. Das klingt sehr ähnlich wie das Knirschen des feinen weißen Sandes am Strand, ja, wenn man so, ne, mit den nackten Füßen da drüber läuft, ja, bevor es so gegen 7:45 so heiß ist auf dem Sand, dass man nicht mehr drauf gehen kann.
Okay, krass. Also ich sag mal, das klingt natürlich.
Aber ihr kennt das, dieses auch so ganz feiner Sand hat ja auch dieses Knirschen. Das ist nicht unähnlich wie das Schneeknirschen, aber ich nehme das mit dem Sand lieber.
Ja, doch. Also wenn
ich bin übrigens ja auch noch in dem Modus, ich weiß halt einfach gar nicht, was für ein Tag ist, was für eine Jahreszeit ist, was für eine Uhrzeit ist, wie zu Hause gerade die Uhrzeit ist und welcher Tag vor allen Dingen zu Hause ist. Ich bin noch vollkommen weg. Deshalb war ich jetzt wirklich kurz am Überlegen, haben wir uns dies überhaupt schon gehört? Ja, und welches Jahr ist eigentlich nochmal genau? Also spätestens dann weiß man ja, dass das Urlaub wirkt. Ne?
Das ist es. Also ich habe jetzt wirklich auch im Speziellen, wie gesagt, die erste Woche mit Weihnachtsfeiertagen und Besuch und so weiter, die waren einfach so gefüllt, dass, wie soll ich sagen, irgendwie schön, war auch anstrengend, habe ich ja letzte Woche schon erzählt, aber so richtig wie Urlaub hat es sich nicht angefühlt, weil man so viel, ja, was heißt zu tun, ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, so, dass man einfach so viel passiert ist parallel. Letzte Woche kam schon so ein bisschen mehr dieses, es ist noch ein bisschen frei, man lebt so in den Tag hinein, man kann ausschlafen, man kann irgendwie so einfach machen, worauf man Lust hat. Und ich habe sehr wenig gearbeitet. Ich habe so ein bisschen Jahresabschluss für mich gemacht, für die Firma und solche Sachen. Aber das hast du ja mal in 2-3 Stunden nicht hingehockt. Und dann war das meiste geschafft. Insofern wenig Arbeit und das hat sich echt gut angefühlt. Jetzt ist es ja so, wir hatten, ich überlege gerade, ist das ein bundesdeutscher Feiertag oder ist das so ein bayerisches Ding wieder? Also wir sind ja in Bayern nicht, sehr privilegiert
kein,
mit Feiertagen.
Kein bundesweiter Feiertag.
Ja, deswegen, ich komme aus Baden-Württemberg, da war es schon nicht so schlecht mit Feiertagen. Bayern ist noch ein bisschen krasser, da hat man gefühlt wirklich aus allem einen Feiertag gemacht. Das empfinde ich natürlich als total cool, aber dementsprechend ist der Start in die Woche ja bei mir auch erst heute erfolgt. Also heute ist wieder Kita losgegangen, Schule geht los etc. Und auch unser Arbeitsalltag geht wieder so ein bisschen los, weil man halt wieder normale Termine hat, Calls, Joe Fix etc. Und auch ein Podcast direkt zum Start in die Woche. Ein bisschen eher als sonst, was aber auch damit zu tun hat, dass ja deine Rückreise sozusagen jetzt aus den südlichen Gefilden unweigerlich näher rückt. Und deswegen haben wir das auf den Dienstag gelegt.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich wirklich, ich bin noch nicht sicher, ob ich den Flug wirklich nehme.
Vielleicht bleibst du auch
noch. Ich muss noch mal überlegen.
Aber deswegen ist es so komisch, wenn nach einer längeren Zeit, ich sag jetzt mal Urlaub oder wie auch immer, weg sein, nicht in der Arbeitswelt sich befindend, dann der erste Tag, wo es wieder losgeht, ein Dienstag ist, dann geht es mir ähnlich wie dir. Also mit Wochentagen brauchst du mir, glaube ich, diese Woche auch nicht mehr kommen, weil man da so ein gestörtes Empfinden hat, was welcher Tag ist. Heute, für mich ist heute irgendwie Montag, aber natürlich sind wir schon am Dienstag, deswegen mal gucken, wie sich die weitere Woche entwickeln wird.
Ja, und wenn wir ja einfach mal auf unseren Partner für heute schauen, das ist auch in diesem Jahr wieder AG1. Es sind ja ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen, ja, denn zu Hause sind ja andere Themen, die uns alle, also euch in diesem Falle, beschäftigen und dann auch unseren Körper im Winter beschäftigen als im Sommer. Ja, ich hatte natürlich hier meine Travel Packs dabei, weil, ich hatte, glaube ich, das ja schon erwähnt, ja, sagen wir mal so, die Nährstoffreichhaltigkeit des Essens ist hier nicht immer so gegeben. Ja, weil es doch relativ viel in Öl getränktes gibt. Das schmeckt ja auch wahnsinnig lecker, aber dann überlegt man sich dann tatsächlich doch mal am Abend so, habe ich heute eigentlich irgendwas halbwegs Gescheites zu mir genommen? Ja, und dann bin ich sehr, sehr froh, dass ich meine Travel Packs dabei hatte, weil dann hat man noch die Grundversorgung mit den wichtigsten Vitaminen, Mineralien und so weiter schon mal gesichert. Und das macht schon was, ja, weil das sind natürlich trotzdem ja anstrengende Tage. Ja, Sonne ist wahnsinnig anstrengend, der wirkt ja auf die Haut und dann hast du natürlich durchaus ein angegriffenes Immunsystem aufgrund des Jetlags natürlich immer noch eine Zeitumstellung, ja, ne? Man schläft halt anders, es ist sehr warm und so weiter. Die Themen bei dir sind anders. Das sind eher die Winterthemen.
Ich bin noch voll in den Winterthemen, aber wir sind natürlich auch in den vielleicht Neujahrsvorsatzthemen. Also es gibt ja viele, die diesen Jahreswechsel als Startschuss auch nehmen. Vielleicht Dinge, die man schon länger vorhat, auch umzusetzen. Vielleicht mehr Sportroutine, vielleicht mehr Ernährungsroutinen zu optimieren etc. Da sind wir voll drin. Da ist natürlich AG1 ein Thema, was vielen helfen kann, diese Ziele zu erreichen, was ihr zu Hause jetzt nicht sehen könnt, aber kann ich das schütteln? Hört man das? Also es steht hier auf jeden Fall
nicht so richtig, ja.
Auf meinem Schreibtisch auf jeden Fall schon griffbereit. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft, es heute direkt nach dem Aufstehen zu trinken. Ich trinke sonst mein AG1 eben als erstes Getränk des Tages sozusagen, weil es natürlich auch super schnell zubereitet ist. Aber heute, wie gesagt, noch nicht so richtig in der Arbeitsroutine wieder drin. Heute dann das erste Mal wieder unsere Kleine in die Kita gebracht, einen gefühlten halben Hausstand auch wieder in die Kita gebracht. Da hat es ausgehen, als ob wir da irgendwie einziehen würden, weil natürlich diese ganzen Kissen und Bettschlangen und Kuscheltiere und was weiß ich was man da alles sonst immer mit dabei hat und die halbe Schublade mit Wechselklamotten erstmal zur Weihnachtsferien mitgenommen hat, zu Hause gewaschen. Das heißt, ich sah aus, als ob ich da irgendwie gefühlt einziehen möchte. Und dementsprechend war heute Morgen mein Tagesstart noch nicht so routiniert wie sonst. Deswegen trinke ich das jetzt gleich erst. Aber ich trinke natürlich AG1 schon seit, ich glaube, über 3 Jahren, 3,5 Jahren jetzt inzwischen. Und da gibt es natürlich eine Menge an, Bemerkungen, die man irgendwann dann mal macht. Vielleicht schon im ersten Monat, glaube ich, wenn man da diese Routine das erste Mal ansetzt, dass man irgendwie einfach anhaltendere Energie hat, anderen mentalen Fokus, ich merke es beim Arbeiten vor allem auch, Stress, Stimmungsausgleich, sowas, aber AG1 hat natürlich viele weitere Effekte, es schützt die Zellen vor oxidativem Stress und trägt mit Nährstoffen auch zu eurer Haut, Nagel und Haargesundheit bei. Immunsystem, haben wir gesagt, wird unterstützt, die hormonelle Balance wird unterstützt und natürlich langfristig auch werden wichtige Funktionen im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-System, dem Nervensystem ebenfalls unterstützt. Da sagen wir immer, na, das kann man auch alles durch gesunde Ernährung abdecken, wenn man es denn hinkriegt. Ja? Und das ist ja immer so die Sache. Also natürlich versuche ich mich auch ausgewogen zu ernähren. Heute Morgen natürlich ein Müsli, heute natürlich auch mit Blaubeeren und anderen Früchten drin, mit einer Banane. Aber es ist trotzdem so, je nachdem, wie euer Lebensentwurf aussieht, ob ihr sagt, ihr habt irgendwelche großen sportlichen Ziele, ihr wollt eure erste Langdistanz machen, ihr wollt vielleicht einen Marathon laufen, vielleicht wollt ihr überhaupt 3-mal, 4-mal die Woche nur Sport erstmal machen, ohne dass ihr das mit einem Wettkampfziel verbindet. Anyway, wer seinen Körper besonders fordert, der sollte natürlich auch schauen, dass er ihn dementsprechend versorgt. Vielleicht habt ihr einen stressigen Job oder seid einfach anderweitig sehr gefordert. Deswegen schaut euch unbedingt mal AG1 an. Dazu können wir nur aufrufen, indem ihr auf unseren Link mal klickt. www.drinkag1.com/bestzeit. Das ist unser Community-Link. Da gibt es eine Reihe von Vorteilen für euch. Da bekommt ihr nämlich neben dem Welcome-Kit eben die 5 Travel-Packs, von denen Ralf eben schon sprach, und noch eine Flasche Vitamin D3 plus K2 im Wert von 40 Euro gratis on top, wenn ihr diese Abo-Bestellung dort über unseren Link abgebt. Ihr habt damit kein Risiko, ihr habt da eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, also wenn ihr da irgendwo aus irgendwelchen Gründen nicht zufrieden sein solltet, könnt ihr das jederzeit kündigen, könnt euer Geld zurückbekommen. Dementsprechend unsere Herzensempfehlung geht auf drinkag1.com/bestzeit. Schaut euch das alles an und schließt das ab, wenn ihr möchtet. Uns tut's gut und wie gesagt, ich setze da schon sehr lange drauf. Wollte gerade sagen, sage ich das jetzt? Ist immer gefährlich, wenn man sowas, man jinxt das immer so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ich bin bisher relativ gut durch den Herbst gekommen, was so Kita-Viren etc. anbelangt. Nicht, dass die gänzlich spurlos an uns bzw. unserer Kleinen vorbeigegangen sind, aber ich bin bislang okay davongekommen. Es ist ja so,
Ein bisschen Angst hast du schon, ne?
Wenn ich das jetzt ausspreche, dann begibt man sich ja selber immer so in so eine
Übermorgen so einen Kopf.
Genau. Deswegen, ich werde das hier, auch wenn ihr das Schütteln wahrscheinlich hören könnt, ich werde das unmittelbar nach unserer Aufnahme natürlich hier meine Routine fortsetzen und meine tägliche Portion gleich trinken.
Ja, logischerweise habe ich in den letzten Wochen an meinem Vitamin D-Kontingent arbeiten können, ja, einfach aufgrund der Grundexposition, wobei ich ja gerne auch nochmal sage, die Leute sind hier nicht so ewig lange in der Sonne, ja, also das sind die schon sehr, sehr bewusst, aber das ist natürlich hier auch eine relativ hohe Rate von Hauterkrankungen, die aufgrund der Sonneneinstrahlung einfach da ist. Deshalb sind wir heute auch mal in den Regenwald gefahren. Ja? Und das ist auch wirklich saucool. Du fährst noch nicht mal eine Stunde einfach von Brisbane aus Richtung Inland und bist dann im Regenwald. Waren da an so einem relativ bekannten Wasserfall, der auch reichlich von Instagram-Artistinnen und Artisten genutzt wurde. Aber das war cool, das war wirklich cool. Ja, es war eine gute halbe Stunde bergunter und danach dann in einer großen Runde das Ganze wieder rauf. Das ist dann am Ende nicht so viel an Höhenmetern, das ist nicht Bergsteigerei, aber das ist halt einfach cooles Wandern durch so einen Regenwald durch, dazu halt fantastische Bilder von diesem Wasserfall dazu. Also das ist großer Sport. Und was ich nicht wusste, direkt dort wird was in den nächsten Wochen passieren?
Im Regenwald?
Ja.
Dort werden die Crossmeisterschaften stattfinden, die australischen.
Falsch. Ich gebe dir ein Stichwort, Jürgen Hingsen.
Jürgen Hingsen? Jetzt bin ich gespannt. Mehrkampf. Was machen wir mit Mehrkampf im Dschungel? Die World Jungle Games finden...
Ja, du bist nah dran, aber du bist nicht Zielpublikum. Ich merke das schon. Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Nein.
Doch. Genau. Ich wusste es auch nicht. Aber wir sind ja jetzt bei Freunden, die vor ein paar Monaten hergezogen sind.
Ich sehe schon, ich bin wirklich nicht Zielpublikum. Das ist so weit weg von meiner. Nee.
Und der Tim sagte dann: Hör mal, das ist übrigens da direkt an dem Wasserfall da in Springbok, ist das? Und ich so: Was kann nicht sein? Ich habe immer gedacht, das wäre irgendwo in Südaustralien, was mehrere tausend Kilometer woanders wäre. Ja. Aber das ist wirklich direkt around the corner. Also man kriegt da nichts von mit und sieht da nichts. Es ist auf in irgendeinem Privatareal, da das nicht zugänglich ist. Das ist hier auch übrigens gar kein Format. Es gibt das Format hier in Australien nicht. Mhm. Es gibt eine Menge Quatschformate, aber das gibt es nicht. Und unsere weltbekannten A-Promis, die da alle dran teilnehmen, sind jetzt hier auch nicht so bekannt. Ja, also Jürgen Hingsen natürlich in der Leichtathletik-Szene bekannt als ehemaliger Weltrekordler im Zehnkampf, aber jetzt natürlich nicht für die australische Öffentlichkeit oder dergleichen. Und die großen Live-Shows sind in Surfers Paradise. Das ist halt die Ansammlung von sehr großen Hochhäusern direkt am Strand. Das muss man mögen. Wir sind einmal da gewesen, sind eine Stunde rumgelaufen, haben uns gewundert und sind schnell wieder weggefahren. Das war die Stelle, wo die Lifesaver am meisten Angst hatten und permanent mit großer Flüstertüte am Strand standen und die Leute aufgefordert haben, nicht so weit rauszugehen. Da war es auch wellig an dem Tag, also mit umstürzenden Wellen. Da haben die schon Angst, ja, weil leider die Kernurlaubszeit jetzt so zwischen Anfang Weihnachtszeit so bis Mitte Januar ist die Zeit, wo die meisten Leute an den Stränden in Australien ertrinken. Ja. Weil leider es da immer wieder sehr, sehr tragische Geschichten gibt. Deshalb soll man ja innerhalb dieser Flaggen schwimmen. Ja? Und das, ihr müsst euch das dann so vorstellen, das ist ein riesiger Strand in Surfers Paradise. Und es sind sehr, sehr viele Menschen. Und zwischen diesen Flaggen, die ungefähr 56,5 Meter auseinandergestellt sind, damit die Lifesaver einen Überblick behalten können, sind 500 Leute im Wasser. Ja, also es ist so wie so ein Bienenschwarm, ja, oder wie so ein Ameisenhaufen, der dann da und permanent schlagen dann da Wellen rein, ja. Und das war speziell. Nennen wir es speziell.
Ja.
Ich weiß ja, gar nicht, denkt immer so, Großmeisterschaften.
Ich glaube,
jetzt so sind hier ist ja jetzt Sommer, hier werden ja keine Großmeisterschaften jetzt gemacht.
Ja, stimmt. Müsste dann, ich überlege gerade, wann, also ich weiß, dass Australier in aller Regel bei so World Cross Country Championships durchaus immer auch mit guten Leuten vertreten sind. Also ich glaube, weil das eben auch aus dieser britischen Kolonie und Commonwealth-Ecke natürlich alles entstanden ist und Cross ja, wie wir alle wissen, im United Kingdom eine hohe Popularität hat, auch dementsprechend wahrscheinlich in Australien relativ populär, aber stimmt natürlich, die haben wahrscheinlich das dann in unserem Sommer irgendwie.
Ich kann dir das ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ich weiß nur, dass deren Leichtathletik-Saison, deren Leichtathletik-Saison ist eigentlich so im Februar und März. Damit es nicht ganz so weit weg ist von der europäischen Saison. Ne, es gibt ja ein relativ großes Sportfest in Melbourne, das ist, glaube ich, Ende März, wenn ich das richtig weiß.
Ja, und die haben so einen wie heißt denn das? Das heißt Zatopek irgendwas. Warum auch immer Zatopek. Ich weiß nicht, was mit Zatopek zu tun hat. Auch ein Meeting, wo oft sehr, sehr gute Laufleistungen in der Vergangenheit erzielt werden. Unter anderem natürlich auch von Athleten, die irgendwie aus Australien und Neuseeland sind. Also das ist bei denen so ihr Stanford, sage ich jetzt mal. Ne? Das, wo wir ja früher auch viele Deutsche nach Kalifornien gepilgert sind, immer im April, meine ich, war das, glaube ich, um da eine Quali zu laufen zum Beispiel. Mhm. Und so eins haben die auch, Zatopek, ich müsste das parallel mal googeln, aber das hat da auch einen...
Wenn mich nicht alles täuscht, ist letztes Jahr Max Torwart da gelaufen, um Punkte zu sammeln für seine Weltranglistenposition. Das war ja, da war er aber dann, entweder ist er danach krank geworden oder war dann davor krank und konnte dann nicht so performen, wie er sich das vorgestellt hatte. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das so ein Versuch, die Weltrangliste zu nutzen.
Na, ist scheinbar inzwischen von On gesponsert und nennt sich On Track Night Melbourne Zatopek 10.
Ja.
Und ist irgendwie auch von Athletics Victoria wahrscheinlich ausgerichtet. Naja, auf jeden Fall. Das ist so ein größeres Event. Das ist aber schon vorbei. Das ist nämlich immer im Dezember, sehe ich gerade, Mitte Dezember. Was wahrscheinlich dann bei denen eben zum frühen Zeitpunkt ihrer Bahnsaison dann reinfällt.
Ja, also ich habe jetzt hier in den letzten Wochen oder so nichts gesehen. Es gab ja Schulmeisterschaften, da ist ja dieser junge Sprinter, Goat, den neuen Landesrekord über 200 Meter gelaufen. Riesengeschichte, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass der einen ziemlich lukrativen Adidas-Vertrag bekommen hat. Aber jetzt, so die letzten Wochen, habe ich nichts davon gesehen. Ich habe aber auch, ich habe so wenig überhaupt hier irgendwie mitgekriegt von irgendwas. Außer Cricket, das läuft halt überall. fünf Tage nacheinander, ein Testspiel, 5 Tage nacheinander gegen Indien, das war schon eine große Nummer. Krass. Ja, kann man machen. Ne? Hör mal, bevor wir 5 Tage lang rumlabern, ja, ohne Sinn und Verstand, ja, kommen wir, glaube ich, lieber zu unserem Gast, ja. Wie soll ich sagen, ja, im letzten Jahr einen kleinen Sprung nochmal gemacht hat. Obwohl sie schon sehr lange in der Szene unterwegs ist. Naja, und ich meine, was soll ich sagen? Ja, kaum jemand wie sie verkörpert Kölner Leichtathletik so. Zumindest im Laufbereich, ja, in den letzten Jahren. Das muss man schon mal sagen, ja.
Ja, absolut. Wir haben Vera Coutelier zu Gast bei uns, die nach 4-mal DM Silber im vergangenen Sommer das allererste Mal deutsche Meisterin wurde über 1500 Meter. Und wie du schon gesagt hast, klar, wenn man schon 4-mal Silber gewonnen hat, ist man jetzt keine Unbekannte in der deutschen Leichtathletik-Szene. Aber wie das natürlich so ist, eine Goldmedaille ist nochmal eine andere Art von Ritterschlag und auch natürlich von anderen Aufmerksamkeit. Wir haben mit einer sehr spannenden Athletin gesprochen. Da könnt ihr euch auf das Gespräch gleich schon freuen, denn die ist eigentlich im echten Leben praktizierende Zahnärztin und verbindet Zahnarzt-Dasein mit Leistungssport und wie sie das alles macht und wie sie das auch in der Vergangenheit schon gemacht hat und was überhaupt dazu geführt hat, Zahnärztin zu werden und ihre spezielle Verbindung zum Thema Aquajoggen und noch so ganz vieles mehr, werden wir gleich mit ihr besprechen. Das war ein sehr schönes und auch in Teilen sehr unterhaltsames Gespräch und ich würde sagen, wir schalten mal direkt rüber. Herzlich willkommen bei uns, Vera.
Ja, und dann sagen wir herzlich willkommen. Also wir sind geehrt, Vera, dass du mal wieder so kurz für uns Zeit hattest und freuen uns total, dass du unser erster Gast bist. Wie geht's dir?
Ja, danke schön, dass ich hier bei euch sein darf. Ja, aktuell eigentlich wieder sehr gut. War einmal ganz kurz noch erkältet nach Silvester, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Ja, das sind so typische Nummern, ne, Philipp, ja? Als Leistungssportler fragen, also, denkt man in Erkältungsphasen. Ne?
Genau, wenn man fragt, wie geht's einem, dann sagt man immer erstmal so den aktuellen, auch sportlichen Status quo. Aber das ist ganz normal, das war bei mir früher auch so. Man sagt dann erstmal kurz, wenn was nicht so gut im Training gelaufen ist, vielleicht. Jetzt wäre die Frage, hast du denn an einem Silvesterlauf teilgenommen? Weil das ist natürlich einerseits relativ beliebt, ist ein relativ, in aller Regel ja jetzt kein so ganz ernster Wettkampf, aber oft ein stimmungsvoller Jahresabschluss. Aber ich habe da schon sehr oft mitbekommen, bei vielen Kolleginnen und auch bei mir, dass das oft der Punkt ist, wo es einen dann danach einholt irgendwie.
Ja, genau, ich war tatsächlich in Trier.
Okay.
War auch wieder richtig cool. Ja, ich muss sagen, davor war ich mir so ganz bisschen unsicher, ob ich eventuell krank werde oder nicht. Habe mich dann aber dafür entschieden, dass das geht und also lief dann auch richtig, richtig gut. Deshalb bin ich froh, dass ich gelaufen bin und ja, war jetzt aber auch nicht so wild danach.
Und dann war die Feier wahrscheinlich so, wie man es in Trier kennt. Ich meine, ich war da auch, keine Ahnung, 3, 4, 5 Mal, ich weiß es nicht mehr. Die ist ja dann auch zumindest für diejenigen, die da Bock drauf haben, kann länger gehen, sagen wir mal so. War das vielleicht noch so ein kleiner Aspekt, der damit reingespielt hat? Du musst keine
Nee.
Namen nennen, wer da zugegen war. Wir wollen die Leute anonym behandeln, aber ich kenne da so ein paar Spezialisten, die sind da recht empfänglich für sowas.
Nee, ich bin tatsächlich nach Hause gefahren. Also für mich
Okay.
ist ja nicht ganz so weit.
Okay.
Nee, und war danach eigentlich relativ entspannt hier. Das war ich dann noch ein bisschen froh drum, aber nee, war schön.
Also tatsächlich bist du mir da wieder ins Auge gefallen bei den Ergebnissen, weil du hast es gesagt, ja, war ganz gut. War natürlich eben tatsächlich ein bisschen besser als nur gut, ja, weil du dich ja, wie das manchmal so in deiner Karriere war, deshalb haben wir beiden auch gesagt, Mensch, Vera, haben wir eigentlich nie so richtig auf dem Schirm gehabt, ja, zu letztem Jahr und so weiter, kommen wir dann gleich noch. Aber du bist ja da auch zwischen Vanessa Mikitenko, ja, die die beste Deutsche war. Klar, der Name, ne, von der Mutter noch mitgenommen und so weiter, junges, aufstrebendes Talent. Und vor Gesa, ja, die dort ja auch wieder gelaufen ist, ihr eigener Verein und so weiter. Ja, Gesa ist natürlich dort auch natürlich eine der prominenten Zugpferd des Vereins und so weiter und so weiter. Und dazwischen, wie selbstverständlich, läufst du dann da so rum, ne, und bist halt in der absoluten deutschen Spitzenklasse unterwegs. Ja, wie geht's dir damit so?
Ja, also, nee, lief auch tatsächlich sehr, sehr gut. So war ich mir vorher nicht ganz so sicher, ob das so gut funktioniert. Konnte dann da auch richtig gut halt einfach in der Gruppe mitlaufen, muss ich sagen. Das war dann sehr schön. Ja, also ich glaube, es ist immer so ein bisschen, weil ich das Ganze ja so, ich sag mal, halb professionell nur mache, immer so, dass ich ja irgendwo nicht diesen Profi-Status oder so habe, aber totalen Spaß dran habe und deshalb natürlich auch Spaß habe, da irgendwie zu gucken, was geht. Und dann, manchmal klappt es nicht so gut, aber mein Gott, freue ich mich über die Momente, wo es eben funktioniert und wo man da anständig mitlaufen kann.
Aber ist es für dich, also ich sag mal, für Leute, die sehr vertraut sind mit der Szene, ist jetzt dein Name ja kein Unbekannter. Du bist ja schon sehr lange sehr aktiv und natürlich auch, wenn man sich für Crossläufe interessiert, durchaus ja jemand, der schon häufiger auch in der Nationalmannschaft unterwegs war, Medaillen auch im Team gewonnen hat und so weiter. Trotzdem ist es natürlich so, spätestens seit dem Jahr oder seit letzt, also jetzt, wir sind schon 2025, vor 2 Jahren sozusagen, ist es ja so, dass da ja nochmal ein gewisser Sprung erfolgt ist. Nicht zuletzt natürlich mit dem deutschen Meistertitel, ist ja klar, das hebt einen nochmal auf eine andere Ebene. Hast du das Gefühl, du wirst auch anders wahrgenommen? Oder du bist, wie soll ich sagen, oder du empfindest es anders, jetzt Wettkämpfe zu laufen? Weil das ist ja manchmal so ein Knackpunkt auch, mit dem man manchmal erst umgehen muss, wenn man davor vielleicht erst, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in der zweiten Reihe war und jetzt plötzlich aber auch ganz, ob man es möchte oder nicht, aber natürlich ganz andere Aufmerksamkeit von außen erfährt. Hat sich das für dich irgendwie verändert, dass du dich jetzt sagst, ich fühle mich nicht mehr ganz so befreit an? Oder kannst du das komplett wegschieben und sagen, ich fühle mich genauso wie vorher und was andere Leute schreiben oder nicht schreiben, ist mir eigentlich relativ egal?
Boah, ich glaube, ich würde tatsächlich noch mal so ein noch weiter ein Stück zurückgehen. Also, weil es ja schon noch so lange war, dass ich mir, also ich hätte mir früher nie vorstellen können, irgendwie mal eine Medaille bei deutschen Meisterschaften zu holen. Und ja, so in der, weiß ich nicht, U23 und so. Also ja, ich bin immer mitgelaufen, aber das war jetzt nichts, was wovon man sich irgendwas kaufen kann. Und ja, 2019 habe ich ja dann das erste Mal eine DM-Medaille gewonnen. Da war es auch so tatsächlich nochmal so ein Sprung. Also das, weiß gar nicht, ich glaube in dem Jahr, davor das Jahr bin ich boah, irgendwas über 4,20 gelaufen und dann da halt eine 4,13. Das ist halt dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Da war es dann schon manchmal so ein bisschen so, dass ich, aber ich glaube eher für mich selber, weil da weiß ich nicht, wie viele andere Leute das schon so mitbekommen haben, dann irgendwie es blöd gewesen wäre, wenn man halt nicht vorne mitlaufen kann. Vor jetzt weiß ich nicht, ich glaube, jetzt macht es für mich eigentlich keinen so großen Unterschied. Also durch den deutschen Meistertitel muss ich sagen, gab es doch nochmal, also für mich gefühlt, einfach viel mehr Aufmerksamkeit als für den zweiten oder dritten Platz. Aber tatsächlich war das für mich sogar fast eher wie so Befreiung. Also so, okay, ich habe es gezeigt, ich kann es doch und jetzt ist es nicht so schlimm, wenn es irgendwie nicht so ganz funktioniert. Aber nee, also ich glaube, da bin ich mittlerweile auch einfach, also klar ärgere ich mich, wenn irgendwas nicht klappt, klar ärgere ich mich, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, ich stelle mich jetzt auch nicht an die Startlinie, um Siebte zu werden, das wäre ja Quatsch. aber es gibt einfach auch noch eine Menge andere Dinge und ja, irgendwie, ich finde es manchmal ganz schön, auf der einen Seite lebt man ja so in dieser Laufbubble total und da ist ja irgendwie immer nur das, was sich drum dreht, aber wenn ich dann, keine Ahnung, auf der Arbeit bin oder so und meine Kollegen nicht mal wissen, wer Coco ist, dann ist dann auch irgendwie egal. Und da interessiert es dann auch keinen, ob ich irgendwie langsam gelaufen bin oder nicht, weil das, ja.
Genau, da sitzen 16 Patienten, sieh zu, dass du klarkommst. Ne?
Ja.
So, aber du hast ja in dem Interview bei leichtathletik.de, da war ja freundlicherweise eine Rubrik, die hieß, eigentlich hieß die junge deutsche Meister, ne? Oder hieß die neue deutsche Meister?
Neue,
Neue,
ja.
ne? Das ist ja fast eine Beleidigung in deinem Fall, aber egal. Da hast du ja
Ja,
trotzdem
das
gesagt,
stimmt.
das war schon was anderes, als ich deutsche Meisterin geworden bin. Da haben es auch die Leute bei mir in der Praxis geschnallt. Ja, also das, erzähl mal, wie das dann anders wahrgenommen wird. Weil ich meine, du warst ja vorher mehrfach Zweite. Das ist ja nun einfach mal Spitzenklasse in Deutschland. Und das wurde nicht so wahrgenommen. Und dann, das ist so wie, ich habe den Orden und ich habe ihn nicht. Ne?
Ja, also, nee, man muss jetzt auch fairerweise sagen, so, also vor allen Dingen Patienten haben es jetzt noch mal viel mehr
Ja, okay.
mitbekommen, wodurch auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht stand es dann doch besser in der Zeitung oder so. Wobei ich doch sehr lustige Fragen manchmal bekomme. Aber bei meinen Kollegen, ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen über die Zeit, also ganz, ich bin jetzt ja auch nicht dahin gegangen, habe mich beworben und habe gesagt, ja, ich laufe übrigens auch schnell. Sondern so, das kam so nach und nach, dass dann so irgendjemand rausgefunden hat, okay, sie rennt auch. Ich muss sagen, ich habe zwei Zahnärztin-Kolleginnen, die schon von Anfang an immer sehr große Fans waren und sind. Bei der einen macht der Sohn auch Leichtathletik so und die andere ist selber früher Marathon gelaufen und sowas. Also da ist so ein bisschen Connection da. Die haben das natürlich schon immer verfolgt. Ja, und die haben das dann, glaube ich, auch so ein bisschen dann in eine Gruppe geschickt und so, ja, guck mal. Und ja, bei der Assistenz eben ähnlich, dann hat es irgendjemand mitbekommen und halt in deren Gruppe nochmal so verbreitet. Und also es war schon sehr schön, als ich dann montags in die Praxis kam, habe ich ein paar Blumen bekommen und meine eine Kollegin hatte so einen Kranz gebastelt.
Sehr gut,
Das war
das ist
schon
cool.
sehr süß. Ja.
Also, wir haben jetzt ja schon für diejenigen, die, wir müssen das immer so erzählen, für diejenigen, die dich ja vielleicht noch nicht kennen, aber dich unbedingt kennen sollten. Deswegen, wir werden, auch wenn das für dich in Ordnung ist, dein Instagram-Account auch mal bei uns
Ja,
in den
ist
Shownotes
okay.
verlinken. Da könnt ihr Veras weiteren Werdegang dann auch noch gezielter verfolgen. Für diejenigen, genau, du haben das jetzt schon rausgehört und kombiniert, also du arbeitest ganz regulär, da kommen wir gleich nochmal näher dazu. Und du hast vorher von selber schon gesagt, so, ja, klar ärgert es dich, wenn sportlich mal was nicht so klappt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Auf der anderen Seite, es gibt ganz viel mehr Leben, auch außerhalb dieser Leistungssportbubble. Das klingt jetzt erstmal sehr banal, ist aber eigentlich schon erstaunlich weise, muss ich sagen. Das habe ich auch, da habe ich lange gebraucht, da drauf zu kommen. Weil das Problem natürlich ist, je weiter man sich in diese Bubble begibt und irgendwie, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, auch Brücken abbricht, ne? So ein Schritt ist ja dann meistens bei vielen vielleicht sogar diesen Step zu sagen, ich mache das jetzt zeitweise als Profi oder whatever oder ich gebe mir 4 Jahre oder keine Ahnung. Dann wird das Ganze ja zwangsläufig einfach extremer, weil sich dein gefühlt dein komplettes Dasein und dein Selbstwert, den du dir ja gibst, auch der einzige, die Bemessungsgrundlage ist ja dann irgendwo häufig oft der Sport. Und das führt ja auch oft dazu, dass eine gewisse Leichtigkeit vielleicht auch verloren geht, verglichen zu, man ist erstmal Student und Athlet oder eben Zahnärztin und Athletin. Jetzt ist eine Frage, siehst du das eher als Stärke? Oder könntest du dir auch vorstellen zu sagen, ey, aber sagen wir mal, keine Ahnung, was haben wir jetzt, 25 bis 2028, jetzt doch nochmal alles so auf eine Karte setzen, wenn sich die Möglichkeiten ergeben würden, dass man das auch irgendwo guten Gewissen machen kann, wäre ich schon interessiert dran.
Boah, ganz schwierig. Also, ich sage auch immer so, ich hatte gefühlt nie so ganz die Möglichkeit, dass ich irgendwo so die Unterstützung gehabt, also dass so alles funktioniert hätte, wenn ich nur Sport gemacht hätte. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob ich sowas angenommen hätte. Also, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwer gekommen wäre, hätte gesagt, hier, Profi-Trainingsgruppe ist erstmal alles gesichert. Ich glaube ehrlicherweise, ich hätte es auch gar nicht gemacht, weil ich es mich nicht getraut hätte. Also so fair muss man dann irgendwie dann auch wieder sein. Was natürlich, also vom reinen Training her, glaube ich, ist es gar nicht so viel anders, was möglich ist. Gut, ich muss jetzt dazu sagen, ich arbeite auch nur noch 30 Stunden und wenn man das dann halbwegs sinnvoll plant und organisiert, geht es. Was natürlich nicht geht, sind 6 Wochen Südafrika, dann 3 Wochen St. Moritz und vielleicht nochmal irgendwo hin. Und natürlich so Wettkämpfe unter der Woche sind auch mit deutlich größerem Aufwand verbunden. Also es ist da halt auch wirklich eher so die Trainingslager und Regeneration, was vielleicht nicht auf demselben Level läuft. Aber es bringt mir halt auch total viel Freiheit. Also es bringt mir halt wirklich dieses, es hängt nicht alles davon ab. Klar, ich will das und ich bin auch ehrgeizig, aber ist es im Prinzip dann auch nicht entscheidend für das, was halt oder wie mein Leben sonst oder da bricht nichts weg, wenn da irgendwas nicht funktioniert. So. Und das, glaube ich, also gibt mir auch sehr viel ja, Befreitheit in der Sache.
Lass uns doch nochmal dein leichtathletisches Leben zurückspulen. Ja? Wo hat denn das angefangen? Wann hat das angefangen? Wann war klar, okay, jetzt will ich auch noch Medizin, in deinem Fall dann Zahnmedizin, nebenbei studieren, was ja im Studienbereich, aber sag mir ruhig, wenn das falsch ist, im Prinzip mehr Aufwand ist als jetzt bei deinem Job, oder?
Schwierig, aber ja, im Studium ist es auf jeden Fall. Also es ist halt nicht so wie sonst ein Studium ist, wo man sehr viel Freiheiten hat, sondern es ist super verschult.
Wurde
Man ist
hier
auch nur
gerade ein ganz
mit.
klein bisschen auf Sportstudenten geschaut, die du ja hin und wieder um dich herum hast.
Nee, also ich sehe das ja auch bei anderen Leuten, die hier irgendwelchen Maschinenbau studieren oder so.
Ist schon in
Also
Ordnung.
man.
Ich weiß, dass das ziemlich cool ist, da Sport zu studieren.
Nee, also es ist halt super verschult. Das heißt, es ist alles so in kleinen Kursen. Man ist auch im Semester nur mit so 25 bis 30 Leuten. Also wenn man auch zu freiwilligen Vorlesungen, wovon es nicht viele gibt, aber nicht kommt, dann weiß in der nächsten Woche der Professor, dass man nicht da war. Das ist natürlich auch ein bisschen ungünstig, wenn der dann am Ende die mündliche Prüfung macht. Nee, und es gibt einfach ganz, ganz viel praktische Kurse und Seminare und so, wo es gar nicht, also wo gar nicht zur Debatte steht, nicht zu kommen und man halt auch oft nur entweder 1 oder 2 Fehltage haben darf und dabei ist es dann scheißegal, ob man, sorry, krank ist oder weiß ich nicht, sonst irgendwas Schlimmes passiert ist. Das zählt dann halt alles zusammen. Also da ist es dann schon sehr riskant zu sagen, ja, ich komme erstmal für den Wettkampf nicht, weil wer weiß, ob ich nicht am Ende des Semesters nochmal krank bin oder so. Da ist dann auch wenig Spielraum da. Deshalb war das immer so ein bisschen eine kleine Herausforderung, aber auch da, also es gibt dann Lücken im Stundenplan und dann, ja, ich war halt selten irgendwie mit den anderen dann irgendwo was essen, sondern habe dann schnell einmal rüber in den Wald und irgendwo hochgelaufen und dann wieder zurück. Eventuell nicht ganz so aufmerksam dann, aber nee. Das musste man dann schon ein bisschen einplanen.
Ja, also da muss ich sagen, ich habe bei weitem nicht Zahnmedizin studiert, aber zumindest in der Zeit, als ich damals studiert habe, war das in Teilen ähnlich. Also bei einer Vorlesung Politikwissenschaft, das hat kein Menschen gejuckt, weil das auch nicht aufgefallen ist. Aber zum Beispiel bei so Seminaren war es tatsächlich ähnlich. Ich habe, glaube ich, hier im Podcast bestimmt schon mal die Geschichte erzählt, damals schon ewig her, 2009. U23 EM bin ich auch nominiert worden und das Problem war, dass wir mit An- und Rückreise 2 Montage in Folge einfach, ich wäre nicht in Regensburg gewesen. Und da war es auch nicht so hilfreich, proaktiv das zu versuchen anzubringen, dass man neben dem Studentendasein noch was anderes macht, was einem relativ wichtig ist. Und die damalige Dozentin, die hätte mich eiskalt durchs Semester fallen lassen. Und das war natürlich, was war das? Juni, Juli, also schon relativ spät eigentlich. Sonst warst du immer da, aber du hast halt nur einen Fehltag, der dir zugestanden wird. Und dann mussten wir da auch damals mit einem Schreiben vom DLV zum Dekan, und da hat man sich natürlich jetzt nicht so viel Freunde gemacht, aber zumindest bin ich da nicht durchs Semester gefallen, aber das ist ja irgendwie erstaunlich, dass sich das nur bedingt geändert hat. Es kann sein, dass das vielleicht in manchen Studiengängen einfach noch ein bisschen strenger ist. Ich weiß noch, dass, ich überlege gerade, doch genau, Florian Orth, der damals hat sich auch die volle Dröhnung gegeben wie du, Vera, der hat sich gedacht, Mensch, du, ich find's geil, 15 Meter schnell zu laufen, aber ich find's auch cool, ein Zahnmedizinstudium noch nebenher zu machen. Und ich weiß auch, dass, wenn Felix den mal angerufen hat, dann war der meistens, das war so einer, der ist auch mit Handy laufen gegangen und hatte immer irgendwelche Ohrstöpsel drin, weil hast du, wenn du mit dem telefoniert hast, immer nur beim Laufen irgendwo telefoniert. Vielleicht nicht beim Tempoläufen, aber ansonsten hast du mit dem eigentlich nur telefoniert, wenn er, oder war er nur erreichbar, wenn er laufen war. Ja, das ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung, natürlich alles anders als, haben wir auch im Podcast ja schon häufig genug, glaube ich, thematisiert, Unterschiede oder Standortunterschiede Deutschland, USA. Jetzt nicht, dass wir in USA grundlegend alles abfeiern und so weiter und so fort, aber es ist natürlich jetzt für jemanden, der eben auch noch ein anderes Talent hat, ein sportliches Talent hat, in Deutschland mitunter nicht immer so ganz einfach beides unter einen Hut zu bringen. Da muss man natürlich schon sehr viel Selbstdisziplin und Eigenregie und sowas mitbringen. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht jedem vergönnt, aber ist natürlich grundsätzlich ein sehr hilfreicher Charakterzug, glaube ich, auch fürs weitere Leben. Du hast vorher schon angesprochen, Trainingslager und so, beziehungsweise Arbeiten und so. 30 Stunden, okay, hast du gesagt, kriegst du deinen normalen Trainingsalltag gut hin, aber du hast ja trotzdem nur wahrscheinlich normales Kontingent an Urlaubstagen. Wie kommst du damit so zurecht? Also beziehungsweise, ich glaube, als Studentin war es sicherlich das noch einfacher, vielleicht mal Monte Gordo oder sowas mitzunehmen, als jetzt, nehme ich jetzt einfach mal an.
Ja, genau. Also im Studium hat man natürlich den Vorteil, auch wenn es da auch Ausnahmen im Zahnmedizinstudium gibt, aber dass meistens die Semesterferien relativ frei waren. Und das ist ja dann doch schon immer eine relativ lange Zeit auch am Stück, sodass es dann auch möglich war. Ich war zweimal während dem Studium auch in FlexDev, wo es dann eben okay ist, irgendwie auch 4-5 Wochen weg zu sein. Das geht jetzt natürlich nicht, weil dann habe ich, also da reicht mein Urlaub schon gar nicht viel, wenn wir über Weihnachten noch zu haben. Ja, also ich fahre eigentlich jetzt die letzten Jahre, also ganz am Anfang habe ich auch sogar immer nur eine Woche gemacht. Letztes Jahr dann das erste Mal 2 Wochen Monte Gordo einfach im Frühjahr. Da fahren wir auch mit der ganzen Trainingsgruppe hin und das ist einfach auch also super schön. Und dafür nutze ich dann auch gerne diese 2 Wochen Urlaub. Aber das war es dann auch eigentlich an Trainingslager. Ja, weil ich habe dann meistens eben noch im Sommer eher so Richtung Saisonpause Urlaub, dass ich dann noch einmal auch Urlaub habe. Ja. Ja, und der Rest ist dann halt wirklich über ja, Weihnachten, Neujahr hat die Praxis halt geschlossen. Deshalb sind da dann auch schon super viele Urlaubstage irgendwie mit drin. Und ja, dann vielleicht mal einen Freitag vor deutschen Meisterschaften oder sowas. Aber ja, das war es dann halt leider auch. Also das ist wirklich so ein ja, größerer Unterschied, würde ich mal sagen.
Philipp, was du jetzt noch nicht so verstehst, ist Laufen und Arbeiten und Leben in Köln, das ist halt wie Urlaub.
Ach so,
das hast du noch nicht so verstanden, ja?
Ja, weil es bei euch auch immer Sommer ist, das Ganze, ja, da fühlt sich das
ja,
Leben
das
natürlich
halt
leichter an.
Diese mediterrane Leichtigkeit, die sich weit in den Januar hinein reinspielt, das ist einfach toll. Ach, hatte ich über Brisbane gesprochen? Sorry. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja. Aber tatsächlich, Vera, wenn ich das richtig erinnere, du hast, als du dich beworben hast um deinen Studienplatz, nur Köln angegeben, oder?
Jein, ich hatte noch, ich glaube, Aachen und Bonn mit drin oder so.
Das ist ja mit dem Fahrrad noch erreicht.
Ja, genau. Ja, weil ich damals einfach irgendwie unbedingt in der Trainingsgruppe bleiben wollte. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, also es war im Rückblick total naiv, aber hat funktioniert.
Also naiv wegen der Einschränkung, die du dir selbst auferlegt hast, wegen des Studienplatzes, ne? Das ist ja der Hintergrund. Ne?
Ja, also dass man da einen Studienplatz dann so schnell oder direkt auch bekommt, das, also eigentlich war das total ja, bekloppt, das so nur zu versuchen. Ich meine, gut, die schlimmste Konsequenz wäre gewesen, dass ich halt nochmal ein halbes Jahr warte und ich hatte war der erste G8-Jahrgang und bin als Kann-Kind früher eingeschult worden. Also ich war auch sehr, sehr jung, als ich angefangen habe zu studieren. Deshalb, es wäre jetzt kein Weltuntergang gewesen. Aber ja, habe ich direkt einen Studienplatz bekommen und dann ist es halt Köln geblieben.
Nochmal zurück zu deinen, weil wir da eben nicht mehr zu gekommen sind. Wo hat Leichtathletik angefangen und wann war dir klar, oh, ich will jetzt unbedingt auch noch ein anspruchsvolles Studium machen?
Also ich bin früher eigentlich immer ganz gerne mit meiner Mama einfach so joggen gegangen. Also ich glaube, das war auch wirklich nicht weit, also wahrscheinlich 4-5 Kilometer, keine Ahnung. Und dann hat sie irgendwie gemeint, ja, eigentlich müssten wir dich mal in Leichtathletik anmelden, weil vorher war ich nur so bei so Kinderturnsachen, also wo man eigentlich nur so, ja, egal, also ist ja gut, ein bisschen Bewegung und Spiel so. Ja, dann bin ich zur Leichtathletik gegangen, als ich 9 war. Ich muss sagen, also am Anfang war ich tatsächlich auch in einer Leichtathletikgruppe. Allerdings, ja, war sehr schnell klar, dass ich Werfen besser ganz sein lasse und das Springen auch eher so eine, weiß ich nicht. Also ich habe noch als Schülerin ein bisschen Weitsprung gemacht und das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich war absolut nicht gut. Und dann gab es von meiner Trainerin, die halt die Leichtathletikgruppe gemacht hat, gleichzeitig auch so eine Laufgruppe. Und wir hatten in der Schule dieses Schulmarathon, also wo man beim Köln- und Bonn-Marathon als Staffel mitläuft. Und ja, das, also konnte ich halt einfach viel besser und das hat mir deshalb natürlich auch viel mehr Spaß gemacht. Und deshalb bin ich dann immer zusätzlich noch in diese Laufgruppe gegangen. Und ja, ich bin dann auch super schnell eigentlich nur noch, also ich war noch einige, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber einigermaßen lange zusätzlich in dieser Leichtathletikgruppe. Aber bei Wettkämpfen bin ich da auch eigentlich dann immer schon nur 800 Meter gelaufen oder halt bei irgendwelchen Volksläufen gestartet. Also deshalb... deshalb muss man tatsächlich auch sagen, bin ich, wir hatten vorher einmal ganz kurz drüber gesprochen, ich habe auch nie einen Blockmehrkampf oder sowas gemacht und bin deshalb auch in vielen Sachen, die ich nicht, also ich kann die 5 Koordinationsübungen, die ich schon immer mache und danach hört es halt auf. deshalb, ja, darf ich da manchmal noch neue Sachen lernen jetzt bei meinem Trainer? nee, aber genau. Ja, und das mit dem Studium... Ehrlicherweise war ich mir super lange auch, also ich wusste einfach gar nicht, was ich machen will. Und ja, war ich halt 17, hatte Abi, keine Ahnung, dann habe ich ein Praktikum bei einem befreundeten Zahntechniker gemacht. Das fand ich eigentlich ganz cool. Dann habe ich bei unserem Zahnarzt auch einfach nochmal so ein bisschen zugeschaut, weil ich irgendwie nicht wusste, ob ich das eklig finde.
Ja, das, ja, ich finde das, irgendwie... find das cool, dass du das so sagst, weil das sind ja tatsächlich Überlegungen, die man sich stellen muss, wenn man sich mit so einem Beruf befasst. Ja, weil ja, das Studium ist ja noch das eine, aber das, ich meine, ja, das sind ja die Realitäten.
Unabhängig davon, mit 17 hätte ich das, ich hätte da gar nichts entscheiden können, ganz ehrlich. Also ich habe ja bis jetzt noch keinen Plan, was ich mache, so ungefähr. Also das ist so, mit 17, da wäre ich ja so weit weg gewesen, da dachte ich, okay, laufen habe ich Bock. Ansonsten habe ich, das war ja bei mir auch noch mit Abi und alle, was ja noch mitten, noch nicht mal mit 7 eingeschult, G13 damals, da hast du mit 20 Abi gemacht und selbst da wusste ich ja nicht, was ich danach machen will. Also das ist schon krass, dann so eine... ja, weitreichende Entscheidung auch für sich selber treffen zu müssen oder auch zu wollen und ja, krass, also.
Ja, dann, also ich muss sagen, wie gesagt, da habe ich mich halt einfach so beworben, man hatte halt ja auch nicht viel angegeben, hat es direkt geklappt und dann muss ich sagen, war ich sehr, sehr positiv eigentlich, ja, überrascht weiß ich jetzt nicht, aber also es hat mir super viel Spaß gemacht, wo ich vorher gar nicht so, ja, gar nicht so informiert war oder gar nicht so sicher war, weil es ist halt einfach schon, ja, Handwerk, so irgendwie ein bisschen, ja, sehr filigranes Basteln, Arbeiten, je nachdem, und eben so ein bisschen medizinischer Anteil auch dabei, ist echt so ganz cool. Wenn die Patienten dann nett sind, macht es mir sehr, sehr viel Spaß.
Gibt's denn auch welche, die nicht nett sind?
Ach, nee, aber ich meine...
Ich bin mein, schon aus großem Respekt vielleicht vor dem einfach, Zahn, also vielleicht bei der einfach Zahnärztin wäre ich schon immer sehr vorsichtig, wie ich da auftrete.
Genau, vielleicht nennst du einfach kurz ein paar Namen, ne? Also so ein paar... okay.
Nee, aber also, ja, es ist halt wirklich auch so eine Sache, dass natürlich viele Menschen irgendwie Respekt davor haben oder mit ganz speziellen Vorerfahrungen oder Ängsten halt dann doch zu einem kommen. Hm. Und also, was ich tatsächlich am herausforderndsten finde, ist, dass man so... in wenig Zeit irgendwie eine Vertrauensbasis aufbauen muss. Und mittlerweile macht es mir, am Anfang habe ich das total gestresst, und mittlerweile macht es mir auch ein bisschen Spaß, so irgendwie zu gucken, okay, wie tickt der Patient, wie kann man einen guten Weg miteinander finden. Aber also es ist halt wie überall im Leben, ne? Es gibt immer irgendwo Menschen, mit denen man vielleicht nicht so auf einer Wellenlänge ist. Und also das ist ja auch völlig okay. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch das Schöne manchmal, dass wir ja 3 bis 4, je nachdem, wie man es nimmt, Zahnärzte sind. Wenn die mit meiner Kollegin besser zurechtkommen, also bin ich ja auch niemandem böse, ist ja vollkommen in Ordnung. Und dann gibt es da, glaube ich, auch ganz gute Lösungen immer.
Sag mal, weil du das gerade sagst, das ist ja total spannend. Zahnarzt gehört ja zu den Dingen, die bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten, vielleicht sogar mehrheitlich, negativ konnotiert sind. Ne? Also von Anfang an schon. Mit Ängsten verbunden sind, ja, mit Erinnerungen an Schmerz verbunden sind und so weiter. Habt ihr da im Kolleginnenkreis mal diskutiert, wie man dem entgegenwirken kann, dass die Leute nicht schon mit Angstschweiß bei euch im Badezimmer sitzen?
Ja gut, liegt natürlich dann auch immer viel daran, was die Menschen vorher erlebt haben. Ja. Aber also ich glaube, die allermeisten, also da haben wir, glaube ich, ganz guten Umgang in der Praxis, dass das eigentlich ganz gut klappt. Wir haben auch super viele junge Familien und dadurch eben auch viele Kinder. Ich muss sagen, in der Uni fand ich Kinderbehandlung ultra stressig, fand ich super anstrengend. Mittlerweile behandle ich Kinder so gerne, weil man mit denen einfach so erwartungsfreier arbeiten kann. Mhm. Also das macht auch total Spaß und natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber die allermeisten, die kriegt man total gut mitgenommen und irgendwie da abgeholt, wo sie sind. Und dann, manchmal habe ich dann die Eltern, die hinter mir sitzen und, glaube ich, viel mehr Angst haben als das Kind gerade selber, weil, ja, und dann auch viele immer so sind so, boah, wenn das bei mir so gewesen wäre, dann würde ich ja jetzt auch zu Ihnen kommen.
Machen Sie ruhig, gar kein Problem.
Ja, genau, also es gibt wirklich auch Eltern, die dann immer so fragen, so, ja, kann ich denn hier auch hinkommen? Und ja, bei uns dürfen alle bis zur Oma mitkommen. Und dann, ja, kommt es manchmal auch so. Aber
du, wir haben das ja hier schön. Schon vor langer, langer Zeit mal thematisiert, dass Zahnhygiene überhaupt ja im Leistungssport und bei sehr, sehr vielen Hochleistungssportlerinnen und Sportlern, sagen wir mal, stiefmütterlich behandelt wird. Ja? Spielt das bei euch eine Rolle? Wie missionarisch bist du da bei dir in der Trainingsgruppe oder in der Laufbubble unterwegs?
Mit Visitenkarten im Callroom. Erstmal so verteilen so. Leute, ihr solltet da drauf achten. Schaut bei mir gerne mal vorbei.
Was ich da sehe, das kann nichts werden. Das wäre
gut, da muss ich mal drüber nachdenken. Nee, tatsächlich, lustig, dass ihr jetzt fragt, weil ich habe vor, boah, wann war das denn? Keine Ahnung, jetzt irgendwann im Herbst war ja auch so ein Artikel bei lächerlich.de, wo das nochmal mit aufgegriffen wurde. So, dann habe ich da erstmal nochmal von dem Professor da aus London geschaut. Super spannende Sachen, habe mir dann noch so ein paar Webinare von ihm angeguckt. Tatsächlich wird es auch gar nicht so groß irgendwie im Studium oder sowas thematisiert, aber es ist, also was wir vor allen Dingen aus der Parodontologie, also die ganzen Sachen, die mit Zahnfleisch und so zu tun haben, wissen, ist halt, dass das Immunsystem und auch das Zahnfleisch und wenn es sonst irgendwelche Stoffwechselerkrankungen gibt, das alles halt super eng zusammenhängt. Und dadurch ist es natürlich auch irgendwie logisch, wenn ja, da immer wieder so kleine Entzündungen da sind, dass das halt den gesamten Körper einfach mit beeinflusst und andersrum. Aber auch ja, jetzt so ein bisschen Studien gibt oder Theorien gibt, ich meine, wir wissen ja auch, wenn irgendwie ein hartes Training war, dass das Immunsystem danach halt einfach nicht so super ist. Und das dann natürlich auch das noch viel anfälliger sein kann und dass das Ganze sich in so einem Teufelskreis fangen kann. Habe da tatsächlich jetzt auch ein paar ganz interessante Studien zuletzt dann nochmal zu gelesen und mich auch mit dem, es gibt eine Gesellschaft für Sportzahnmedizin auseinandergesetzt. Ich muss sagen, lange Zeit wurde da in Deutschland viel, viel, ich hoffe, ich tue jetzt hier niemandem Unrecht, aber sehr viel immer nur bei diesen Performance-Schienen so und alles andere irgendwie so ein bisschen hinten runter. Das fand ich immer ein bisschen doof. die haben jetzt aber ihre Seminare auch geändert. Also ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Themenfeld und ja, bestimmt auch was man vielleicht sogar mit Ernährungswissenschaftlern viel, viel enger betrachten sollte, weil klar geht es da vor allen Dingen irgendwie dann um die optimale Versorgung im Training oder Wettkampf oder sowas. Und für einen Wettkampf ist es jetzt ja auch nicht schlimm, wenn da irgendwelche Gels ständig irgendwo drankommen. Aber wenn es halt ja im ganzen Trainingsalltag immer ist, muss man halt schon ein bisschen so überlegen.
Marathonläufer, aufgepasst hier. Ja, wenn ihr jeden Tag also euch hier 5 Hektoliter Morten reinballert und was weiß ich was noch an Gels, dann Obacht.
Ja, ja, also es ist halt einfach.
Also mal kurz, süß, mal ganz kurz klebt. Ernsthaft, ne? Genau. Ne? Das ist ja tatsächlich so. Das ist Zuckerwasser, das ja permanent dann sich im Mundraum befindet. Ne? Also das ist jetzt, wenn man sehr viel trainiert, Langstrecken läuft, respektive Triathlon oder solche Geschichten macht, dann ist das natürlich schon ein Punkt. Das sind ja Stunden über Stunden, die man Zuckerlösung praktisch im Mund hat.
Ja, genau, also vor allen Dingen auch diese ständige Umspülung, weil man nimmt ja nicht alles auf einmal, das wäre ja okay, aber es halt so ständig umspült. Also beim Triathlon muss man sagen, auf dem Rad hätte man ja zumindest, also ob man es jetzt im Wettkampf machen muss, keine Ahnung, dafür kenne ich mich dann auch zu wenig da in dem Bereich aus, aber im Training ist es vielleicht möglich, mit 2 Flaschen irgendwie zu arbeiten, dass man immer mit Wasser nochmal nachspülen kann, das hilft schon super viel. Mhm. Und was mir auch gar nicht so bewusst war, aber pH-Wert von Schwimmbadwasser ist auch eine Sache.
Das haben wir noch nie gehört, das wird jetzt mal was Neues hier interessant.
Ja, das ist absolut. Toll, ja. Ich bin sofort bei dir. Ich muss gleich wieder schwimmen gehen, das ist ganz furchtbar.
Also auch da ist natürlich, ne, wenn jetzt irgendwie ein Otto-Normalverbraucher einmal schwimmen geht, ist ja gar kein Problem. Aber wenn die Schwimmer oder auch Triathleten halt sehr viele Stunden im Wasser sind, das ist dann halt wieder so ein bisschen fraglich. Dass man vielleicht zusätzlich irgendwelche fluoridhaltigen Mundspüllösungen noch nutzt oder sowas.
Okay. Genau. Was ist denn da überhaupt das Problem dran? Nur mal für uns Laien nehmen.
Das ist deutlich saurer und damit hat man halt auch immer wieder so eine Umspülung die ganze Zeit.
Und das baut den Zahn oder greift den Zahnschmelz an dann?
Quasi? Ja, also man hat ja auch, also eigentlich ja die Spucke im Mund, die das Ganze schützt und so da drüber ist und remineralisiert. Und das kann natürlich dadurch gestört sein.
Okay.
Und dann,
also ich bin
ist
ja
halt
noch
schneller angreifbar.
Ich bin ja noch in Australien, ist ja so ähnlich wie in den USA zum Beispiel auch. Hier ist ja das normale Leitungswasser stark geklort.
Auch geklort, ne?
Boah. Anflüsse?
Das ganz ehrlich weiß ich gar nicht, aber könnte sein, ne?
Ja. Also das Chlor ist natürlich ein bisschen anders. Ist das saurer? Da bin ich natürlich in Chemie ganz, ganz schlecht.
Ich bin raus, abgewählt.
Aber dafür haben wir ja Schwarmwissen. Ne? Wenn einer von euch Experte...
Wenn es wieder zugebombt mit Hörermails, Ralf.
Im Zweifel müssen wir mal einmal einen kleinen Fragenkatalog an Michi weiterleiten. Wir beide kennen einen Zahnarzt sehr gut, der jetzt auch in Neuseeland bei der 70.3 Weltmeisterschaft selber gestartet ist, wie immer, der sich sehr stark damit beschäftigt und auch einen großen Teil der Läuferinnen und Läufer aus dem Kader im Frankfurter Raum betreut. Also auch noch ein Haufen anderer Sportler. Ja, nicht nur Ausdauer, Triathlon, Laufen und so weiter, sondern viele andere Sportler noch. Der eben in diesem Kontext Sport und Zahnhygiene und Zahnmedizin und diese Wechselwirkungen da sehr weit vorne ist. Ja. Aber das sind ja so Fragen. Also mit dem Schwimmbad, das habe ich noch nie gehört, aber das ist natürlich, also wenn du das so sagst, dann leuchtet das halt sofort ein. Ja? Das sind vor allen Dingen ja Dinge, die jetzt so ein Otto-Normal-Schwimmern nicht betrifft, logischerweise. Ja?
Nee, aber, es ist ja auch, also wie gesagt, das wäre ja auch nicht schlimm, wenn man jetzt einen Tag, keine Ahnung, den ganzen Tag das Gel isst. Ja, mein Gott, dann ist das also, es ist ja halt eher immer so, dass es dann im Alltag einfach so dauerhaft vorhanden ist.
Ja, das ist halt wie die Leute, die du permanent in der Uni wahrscheinlich siehst oder in der Bahn oder sonst wo, die permanent irgendwie Zuckerwasser haben. Ne? Also ja, die eigentlich Wasser trinken wollen, aber das dann halt irgendwie Geschmack hat und das ist natürlich dann wieder mit Zucker versetzt. Ja? Oder na, klar, Cola und so weiter, das ist natürlich auch
alles. Red Bull, ganz schlimm.
Ja, auch noch. Ja. Kaffee mit Zucker ist ja sowieso ein Verbrechen, aber wie oft sehe ich das?
Ja. Ja, aber für das Schwimmthema habe ich natürlich eine Lösung, Ralf. Und das wäre einfach zukünftig nur noch Aquajoggen. Dann ist nämlich der Kopf unterhalb der Wasserlinie. Dann wäre das auch in Ordnung.
Super, schätze ich.
Kannst du jeden Tag 15 Argument. Stunden dann im Schwimmbad verbringen? Das ist die Frage, wer hat da Bock drauf?
Oh, ich muss sagen, ich habe da jetzt eine ganz neue Leidenschaft entdeckt.
Was? Okay, jetzt wird's spannend. Wir sind sehr verwundert.
Jetzt kommen wir natürlich in den Podcast Bereich nicht sieht. Seltsame Phänomene, ja.
Ja, genau.
Teil Vera. Und jetzt mal los, jetzt du.
Ja, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich bin am Ende der Saison tatsächlich nur 3 Hindernisse gelaufen.
Das habe ich gesehen. Darauf wollte ich schon noch mal zu sprechen.
Jetzt bin ich gespannt, wie da der Connect zum Aquajoggen kommt.
Ja,
das wird
auch
gleich eine spannende Verbindung werden.
Ja, ich war nicht so talentiert am Wassergraben und weil ich sehr viel Angst davor hatte, habe ich das dann ungefähr 30 Mal alle 2 Tage gemacht. War für meinen Fuß nicht so gut.
Ja.
Es gab sehr viele unsachgemäße Landungen. Ja, deshalb war ich danach ein bisschen, also das war jetzt alles nicht so schlimm, aber war halt so ein bisschen Ödem im Fersenbein. Und dann war halt Alternativtraining. Eigentlich fand ich Aquajoggen immer das Schlimmste von allem.
Oh, ja. Dinge, die ich nach dem Karriereende nicht vermisse, es gehört auf jeden Fall Aquajoggen dazu.
Ja, und dann habe ich von, ich hatte selber auch gar kein Gurt und dann habe ich von eine Freundin aus meiner Trainingsgruppe einen ausgeliehen und die hatte so einen ganz kleinen. Der war total cool. Man ist nirgendwo hängen geblieben, man ist nirgendwo aufgescheuert, sonst irgendwas. Und dann war das echt okay. Und dann, habe ich das ein paar Mal öfter gemacht und ich bin gar nicht mehr so abgeneigt. Also dann waren wir manchmal auch zusammen. Ja, also es war echt gar nicht so schlecht. Also muss ich mir jetzt schon wirklich überlegen, ob ich manchmal gehe ich lieber Aquajoggen als aufs Rad.
Aquajoggen lieber als aufs Rad. Also Philipp, du siehst, es gibt in Köln auch seltsame Menschen.
Jetzt ist ja die Große Frage, hat Vera vielleicht ein Rennrad oder ein Gravelbike oder irgendwas Vergleichbares oder ist für sie Radfahren immer mit Indoor irgendwie verbunden? Weil dann könnte ich sie schon verstehen. Das ist natürlich jetzt auch nichts. Also, wobei, nee, Moment, das habe ich doch auch noch lieber gemacht. Jetzt muss ich kurz überlegen. Doch, das habe ich trotzdem lieber gemacht als Aquajoggen. Also, ich glaube, der Worst Case war, wenn du beim Arzt warst und der gesagt hat, nee, Junge, also bei der Geschichte kannst du froh sein, wenn du überhaupt Aquajoggen darfst. Also, alles andere ist auf jeden Fall erstmal ausgeschlossen. Weil so hast du zumindest noch so eine Abwechslung gehabt. Und ich fand jetzt Indoor-Radfahren in irgendeinem Fitnessstudio trotzdem noch für mich ansprechender als Aquajoggen. Insofern doch, das ist schon einigermaßen verwunderlich, ja. Aber ja, machst also, du das denn Indoor, wenn du es machst? Oder hast du ein Rad, mit dem du dich nach draußen begeben kannst?
Also tatsächlich meistens drin, muss ich dazu sagen. Wir haben in unserem Keller, also ich liebe es, ein Mini-Fitnessstudio, ist das alles da. Mhm. und da habe ich halt das Rennrad von meinem Freund auf einer Rolle. Das ist auch, also funktioniert super gut. Früher hatte ich diese blöde Rolle, die nur so gegen das Rad drückt. Das ist super laut und Katastrophe. Jetzt ist anständig. Das geht schon ganz gut. Ich war tatsächlich auch im Sommer jetzt einmal draußen Radfahren.
Einmal?
Das war sehr schön. Ja.
Aber einmal klingt jetzt schon wieder so, als wäre es jetzt nicht so eine richtig geile Experience gewesen.
Nee, also ich hatte kein Rennrad und von meinem Freund, da komme ich nie, also drin ist das super, aber ich komme so schlecht an die Bremsen dran, weil ich viel kleinere Hände habe und dann habe ich halt immer Schiss. Und dann bin ich mit seiner Trainingsgruppe, also er macht aber eigentlich Kanu-Rennsport, aber da sind auch 2 Triathleten drin. Dann haben die gesagt, ja, komm doch mit. Und ich war so, oh Gott, ich kann das gar nicht, ich schaffe das nicht. Ich hatte richtig Angst, habe dann das Gravelbike von meiner Tante ausgeliehen. und da muss ich aber sagen, es hat sehr gut geklappt. Ich bin sehr gut mitgekommen.
Also, sorry,
ja, danach,
du hast natürlich auch ein bisschen Motor, ne? Da passiert schon was. Ne? Schön die Jungs abgestellt da.
Ja, klar. Am Berg war dann gar nicht so schlecht.
Ja, das denke ich.
Nee, und tatsächlich muss ich sagen, aktuell habe ich meine Arbeitskollegin, die selber früher auch gelaufen ist und die ist auch ganz großer Rennradfan. Ich weiß nicht, wie viele Rennräder sie hat. 18 oder so.
Ausreichend. Sie handelt, glaube ich, professionell nebenberuflich wahrscheinlich mit diesen Rädern.
Quatsch, Philipp. Es ist der Eigenbedarf. Nee,
die hat echt ganz viele. Und dann hat sie gemeint, Ich habe doch ja auch noch ein Gravelbike, was ich gar nicht so viel benutze. Und das habe ich jetzt im Moment. Das ist sehr, sehr lieb. Das ist dann schon ganz cool.
Das klingt krass. Auf jeden Fall nach, ja, kann man mal wieder machen. Also jetzt gerade ja. In euren Breitengraden nicht. Also,
ja, und ich bin auch echt so ein Schisser, ne? Also wenn es dann nass ist und
muss man auch nicht machen. Das ist Quatsch, ne? Sag mal, aber mit den drei Hindernissen sind wir jetzt so ein bisschen von abgekommen. Was war das für eine Nummer? Wette verloren oder gewonnen? Oder,
oder zukünftige Weiterentwicklung der Laufkarriere?
Nee, also ich muss sagen, es hat mich schon sehr lange immer wieder so gereizt, das irgendwie mal auszuprobieren, weil es schon auch ganz cool ist. Und ich muss sagen, 3000 Meter ist auch eigentlich eine Strecke, die ich ganz cool finde.
Ja.
Aber ja,
die Hindernisse machen es halt ein bisschen so ungechillt, muss man sagen.
Ja, also
ich rede jetzt nur als Laie, weil ich habe mich nie getraut zu machen, weil ich dachte mir, ich breche mir da bestimmt irgendwas. Dann lassen wir das besser. Aber ich finde 3000 natürlich als Strecke geil. Da bin ich total bei dir. Der Aspekt, das jetzt mit diesen Hindernissen zu kombinieren, da bin ich jetzt sehr gespannt, was sich dazu bewogen hat, weil das habe ich mir immer schon nicht so geil vorgestellt.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe es tatsächlich immer so irgendwie gedacht, so boah, ich würde das total gerne mal versuchen, habe das aber auch nie so richtig. Also nie jetzt so wirklich vorangetrieben. Ich glaube, Henning hätte ich damit auch gar nicht kommen können.
Also Henning von Partner, also mein früherer Trainer.
Ja, genau, mein alter Trainer. Ja, und dann waren wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam, wir waren auf dem Rückweg von der Leistungsdiagnostik und dann ging es irgendwie um Hindernis und dann habe ich so gefragt, so, ja, machen wir das? Und Moritz, also mein jetziger Trainer, war so, hey, wie, hast du Lust dazu? Dann habe ich gesagt, ja. Also war auch schon 2 Jahre wahrscheinlich her und dann ja, hat es auch irgendwie nie gepasst und jetzt ja, dieses Jahr war dann irgendwie auch nicht mehr so viele Wettkämpfe, weil ja Olympia noch lief und auch irgendwie schwierig dann anständige Rennen zu finden und dann habe ich gesagt, ja, also in Belgien gibt es noch nur 3 Hindernisse und dann haben wir 2 Wochen vor dem Rennen das erste Mal oh Gott, ganz klägliche Versuche am Wassergraben gehabt und ja, aber dann habe ich es gemacht. War auch cool. Also es hat richtig Spaß gemacht, aber wie gesagt, natürliches Talent liegt da jetzt nicht so ganz vor. Und man muss sagen, Moritz hatte die ganze Zeit so ein bisschen Respekt davor, dass die anderen im Rennen halt nicht damit rechnen, dass ich über dieses Wasserkram-Hindernis laufe und erstmal stehen bleibe. Mhm. Also ich bin halt immer mit beiden Füßen dann gelandet und alle normalen Menschen würden ja weiterlaufen. Schon immer so ein bisschen schwierig gewesen. Aber ja.
Sag mal gucken. In deiner Trainingsgruppe war mal jemand, der heißt, glaube ich, lass mich kurz nachdenken, Lea Meier. Ne? Also erstens ja. Kann die ganz gut Hindernis laufen. Ja? Zweitens, das mit den Füßen und dem Landen da, ne? Da hat die doch schon ein paar sehr schlechte Erfahrungen gehabt. Ne? Wie seid ihr denn dann auf die Idee gekommen, das mehrfach nacheinander zu üben?
Ja, ich wollte ja nicht im Rennen das nicht können. Das wäre ja blöd gewesen. Und ja, also man muss jetzt sagen, Lea ist ja nach Hennings Tod dann auch direkt zu Tobi beziehungsweise jetzt nach Boston gegangen. Ich muss aber auch sagen, während Corona habe ich, also ja, da also 2020 das Jahr über habe ich halt noch nicht gearbeitet. Deshalb habe ich da super viel noch mit ihr trainiert. Und da haben wir auch schon manchmal so Sachen gemacht, wie irgendwelche Hürdenkoordinationen oder irgendwelche Hunderter einfach so grob über Hürde laufen oder so. Und dann habe ich da auch ganz oft bei ihr mitgemacht. Also das ging dann schon. Aber halt Wassergraben hatte ich noch nie gemacht.
Aber das Schwimmabzeichen fehlte noch.
Das habe ich auch, aber die Kombination war dann schwierig.
Ja, aber ich sehe schon, du hast auf jeden Fall ja noch Lust, irgendwie diese Sportart weiter zu erkunden, sage ich mal. Aber ich habe immer auch so das Gefühl, dass ein ganz großer Teil deines leistungssportlichen, wie soll ich sagen, Gewinns deine Trainingsgruppe ist. Erzähl mir mal, was das ist da mit deiner Trainingsgruppe, weil das ist ja schon lange, ne, dass da so ein Haufen junger Frauen zusammen irgendwie unterwegs ist und ja auch in Deutschland dann so mit Staffeln und so immer sehr erfolgreich sein kann. Was passiert da? Wie ist das entstanden?
Ja, genau. Also ich war natürlich auch einfach ewig schon da. Ich finde es manchmal für mich auch total schwierig. Ich weiß manchmal gar nicht, wer wen noch kannte oder gleichzeitig miteinander trainiert hat oder eben auch nicht, weil so eine Gruppe, also das ist, glaube ich, auch ein ganz normaler Prozess. So eine Gruppe verändert sich ja dann doch immer wieder und Leute gehen, aus was für Gründen auch immer, und kommen halt auch immer wieder neue dazu, was ja auch super schön ist. Es ist aber schon auch, dass es jetzt so, ich sag mal, einen harten Kern gibt, der auch schon sehr, sehr lange gemeinsam mit da ist, vor allen Dingen mit den ganzen 800-Meter-Mädels. Das war tatsächlich so ein bisschen ein Umbruch. Als ich in die Gruppe gekommen bin, waren es fast nur Jungs. Und als dann so Inken, Kim, Sarah alle gekommen sind, waren es ja dann irgendwann auch eigentlich nur noch Mädels. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich oder Inken als erstes angefangen habe zu arbeiten, aber auf jeden Fall, ich glaube, da war es eigentlich ganz gut, dass wir halt da geblieben sind, weil wir auch Lust hatten, noch zu laufen, und dadurch haben irgendwie so alle gedacht, okay, das kann man auch länger machen, weil vorher war es halt ganz oft so, dass die Leute gegangen sind, wenn sie dann fertig waren mit Studieren. Also dadurch, dass es natürlich in Köln direkt neben der Spoho alles ist, war das auch immer eine sehr große Studentengruppe. Wenn die Leute eben aus ihrem Heimatverein kamen, in Köln studiert haben, sind sie zu uns gekommen. Wenn sie fertig waren mit dem Studium, sind sie wieder gegangen. Also das war einfach ganz viel. Also ist ja auch total normaler Prozess. Aber mit denen ist jetzt schon sehr, sehr lange und sind natürlich auch sehr enge Freundschaften entstanden. Und ja, es hat halt dann auch auf jeden Fall neben dem Training auch noch einen sehr großen sozialen Wert, wo ich mich auch super wohlfühle und wo ja auch in vielleicht herausfordernden Situationen ganz, ganz viel Unterstützung auch da ist, auch abseits vom Sport. Und das ist einfach total schön. Und ja, auch jetzt mit Moritz gemeinsam da nochmal gut alles zusammengefunden hat, denke ich.
Ja, das ist ja jetzt eine Gruppe, ihr habt ja noch einen gemeinsamen Schritt jetzt gemacht. Ihr habt gemeinsam den Verein gewechselt, ihr seid zu Cologne Athletics gewechselt. War das dann letztlich eine Gruppenentscheidung oder hast du gesagt, pass mal auf, Ladies, so sieht's aus, ich möchte mich verändern? Oder habt ihr einen Kriegsrat gemacht und gesagt, Coach, wie sieht's aus?
Nee, genau, also es war schon irgendwie gemeinsam und uns war auch total wichtig, dass wir so gemeinsam trainieren können. Und für uns war eben, also ich hätte, glaube ich, niemals mehr freiwillig meinen Trainer gewechselt. Als Henning dann verstorben ist, war das natürlich irgendwie ein bisschen unausweichlich, wenn man nicht aufhören will. Wir haben dann super Glück gehabt, also mit Moritz, das hat einfach, ich muss sagen, ich war wahrscheinlich am Anfang die skeptischste. Aber es hat super schön zusammengefunden. Und man muss jetzt dazu sagen, ich habe tatsächlich mit ihm auch noch, als er Athlet von Henning war, in der Gruppe zusammen trainiert.
Ja, da hat man ja andere Respektsebene, ne? Also wenn man so.
Ja, also wir haben uns dazwischen sehr lange auch gar keinen Kontakt gehabt. Mhm. Ja, das war, glaube ich, ganz gut. Und dann hat es halt super gut gepasst. Und deshalb war für mich auch klar, also ich wechsle jetzt auf gar keinen Fall irgendwie nochmal einen Trainer. Aber also was, das ist ja Quatsch. Und deshalb haben wir so ein bisschen zusammengeschaut, okay, was sind für uns Möglichkeiten, was geht für uns? Und dann hatten wir da ein bisschen Gespräche und haben jetzt, glaube ich, auch einen ganz guten Weg gefunden, dass wir da auf jeden Fall gemeinsam und für alle eben gut eine Lösung haben.
Und was sind jetzt die Ziele für dieses Jahr? Habt ihr die auch gemeinsam formuliert oder wie macht ihr das? Jeder schreibt seine Ziele und wirft sie in unfrankierten Umschlag für den Trainer.
Nee, also tatsächlich gibt es gar nicht so ganz konkrete Absprache, sag ich jetzt mal. Aber ich denke, dass wir schon nochmal 1500 anständig laufen. Ich bin noch so ein bisschen... bin ja vor 2 Jahren dann diese, also 4:09, was aktuell meine Bestzeit ist, gelaufen. Und das war tatsächlich auch eher noch so total unspezifisch. Ich bin, glaube ich, eine Woche vorher oder so eine 5000 gelaufen. Und das war eigentlich vorbereitet. Die war gut. Und dann war es okay, dann nächste Woche schon mal die 1500. Kommt uns eigentlich ein bisschen früher, aber ist halt ein gutes Rennen. Und danach hat es irgendwie nicht so ganz zusammenpassen wollen. Also war jetzt auch alles nicht schlecht. Aber deshalb bin ich irgendwie immer noch so, dass ich eigentlich glaube, dass da muss noch ein bisschen gehen.
Also PB 1500 ist schon mal ein Ziel.
Ja, wäre schon ganz schön, ja.
Ja, jetzt muss man aber sagen, wenn man sich natürlich, wir haben es vorher nur gestreift thematisch, mit dir auseinandersetzt, du hast ja schon, dafür, dass du sagst, du bist eigentlich schon würdest dich, glaube ich, als 15-Meter-Läuferin definieren, wenn man dich jetzt fragen würde, welche Strecke, was ist dein Claim so. Aber du hast gerade die 5000 angesprochen, also 15:42 über 5000 ist ja auch eine wirklich amtliche Zeit. Du läufst gerne Cross, was ich jetzt, sagen wir mal so, ja doch, es gibt schon ein paar auch Athletinnen, die mir spontan einfallen. Coco ist so jemand, früher Corinna Harrer und so, die jetzt auch viel Fokus zumindest früher auf 1500 hatten, trotzdem gerne und gut Cross laufen können, aber ist jetzt auch nicht so super gewöhnlich. Also ich kenne auch durchaus 15 Meter Läuferinnen und Läufer, die sich eher als 800/1500 Meter Athletinnen definieren und alles, was länger ist, ist ganz weit weg in der Vorstellungskraft. Das würde ja, sage ich mal, den Spielraum auch eröffnen, mal unabhängig jetzt von den Hindernissen, dass man vielleicht zukünftig auch 5000 Meter noch mehr in den Fokus rückt, weil ja eine 4:09 oder schneller zukünftig ja auch nicht die schlechteste Zubringerleistung ist.
Ja, also tatsächlich, 800 Meter ist für mich so ein Vollsprint von Anfang bis Ende. Also das ist irgendwie, da würde ich mich nämlich eher nicht sehen. Man muss das auch sagen, ich glaube, nach der ersten Leistungsdiagnostik, die ich mit Moritz gemacht habe, hat er mich so gefragt, so, hey, wieso läufst du eigentlich nicht 5000? Und ich war so, nee, das ist mir viel zu hart. also ich habe auch schon immer relativ grundlagenorientiert trainiert, beziehungsweise ich glaube, für eine 1500-Meter-Läuferin schon immer sehr eher langstreckenorientiert trainiert. Mhm. Bin damit auch aber eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen. Würde ich tatsächlich auch gar nicht ausschließen. Also da jetzt irgendwie immer nochmal eine 5000 zu laufen oder, also ich weiß auch ehrlicherweise immer gar nicht so genau, ich habe super Spaß im Moment daran und wie gesagt, bin super happy mit meiner Gruppe, aber es gibt jetzt auch keine genaue, keine Ahnung, wie lange ich das noch mache, so in dem Aufwand, sage ich mal. Aber nö, gegen eine 5000 hätte ich jetzt so per se auch erstmal nichts. 10.000 war, weiß ich da nicht.
Aber gut, 10.000, da kann ich das gar nicht nachvollziehen. Schnack, ne? 25 Runden auf der Bahn ist schon, da muss man schon richtig Bock. Ja, da muss man schon richtig Bock drauf haben. Habe ich jetzt auch nicht, also nee, wenn ich ehrlich bin, habe ich doch 5.000 auf 1.000 mal mehr gefühlt als 10.000 auf einer Bahn. 10 Kilometer Straße wieder was ganz anderes. 10 Kilometer Straße, finde ich, geht irgendwie total schnell rum und dann ist ja auch oft, meistens sind sehr große Läufe und so, dann ist ja auch zuschauermäßig was los. Das geht schon schnell rum, aber auf der Bahn fand ich es auch schon immer krass. Da musstest du schon einfach richtig Bock drauf haben, sonst ist das auch nichts geworden. Aber auch da zum Beispiel, genau, du bist ja auch schon, was, 10 Kilometer Bestzeit ist ja auch irgendwie um die 34 Minuten, glaube ich, oder? Das ist ja...
Jein, also ja, offiziell ist es, glaube ich, eine 34:02. Das Ding ist, ich bin beim Bayerkreuzlauf, aber auch schon vor 2 Jahren, 3 Jahren, keine Ahnung, in Leverkusen allerdings für Bunat gestartet. Also ich bin nicht mit einem offiziellen Startpass gestartet, deshalb, also offiziell zählt es nicht, da bin ich aber eine 33:26, glaube ich, gelaufen.
Es ist für eine 15-Meter-Spezialistin auch relativ okay, sage ich jetzt mal.
Das war ganz okay, ja.
Das sagt sie so, das ist voll ganz okay. Ja, das war ganz okay.
Also ich meine, man kann sich halt so dann ganz in der Spitze halt wirklich nichts dafür kaufen. So. Dann laufen dann doch schon zu viele. Aber nee, es ist dann schon gelaufen, ja.
In der Social-Media-Vorstellung der neuen Athletinnen und Athleten von Cologne Athletics gibt es einen sehr schönen kleinen Reiter, der heißt Lieblingstraining. Ja? Hm? Und da hast du natürlich gelogen, weil du nicht Aquajoggen reingeschrieben hast, sondern, sondern 20x400. Geht's noch?
Oh, geil. Ja, geil.
Das ist cool. Ja. Also ich finde, das ist gut, weil...
so verstrahlt.
Also für 1500 ein bisschen lang fast, das spricht schon wieder eher für die 5000 aus meiner Erfahrung früher so. Das habe ich ja, jetzt eher gemacht, wenn ich 5000 gut vorbereiten wollte. Für 1500 war es eher so 10x400 vielleicht. Aber okay, ich erzähl mir gerne, wann und wie machst du gerne 20x400?
Tatsächlich sind die auch dann eigentlich nicht so schnell, also mehr so schwellenmäßig und dann halt irgendwie entweder mit 100 Meter oder 30 Sekunden Trabpause.
Oh, das ist eklig. Also, ja. Das ist krass, ja.
Und ja, ich finde, also 400 geht da super schnell vorbei, das heißt, bevor es hart wird, ist der Lauf schon wieder vorbei.
Yep. Ja.
Und, und irgendwie kann man dann so, aber es geht halt trotzdem auch immer weiter, also das, nö, das gefällt mir schon sehr gut. Ja.
Okay, auch eine aus der Fraktion ballern, ja, und wenn es gut sein soll, richtig ballern.
Ja, boah, nee, weiß ich nicht mal. Also es ist ja wirklich so, ich glaube, andere Leute fänden eher die Pause schlimm als das Training. Aber sowas kommt mir dann eigentlich immer ganz entgegen, wenn die Pause irgendwie möglichst ja, kurz oder aktiv ist.
Ja, das ist spricht cool. Spricht eigentlich auch für das Langstrecken, die Langstreckenaffinität, sage ich jetzt mal. Also wer weiß, wir lassen das mal alles offen. Wir wollen ja auch keinen Druck erzeugen, aber who knows, vielleicht sehen wir auch bald große Fortschritte über 5 und 10.000. Bist du denn schon mal 10.000 auf der Bahn gelaufen?
Nee,
auf der Straße. Ja. Ja, bieten sich ja deutsche Meisterschaften eigentlich immer an, würde ich sagen.
Ja, und am nächsten Tag dann Staffel, gar kein Problem.
Oh, ja, stimmt, das ist jetzt immer zusammen. Ich merke schon, ich bin schon zu lange hier raus, zumindest weg von der Bahn. Früher war das immer noch so, 3x1000 sind wir oft gelaufen, aber das war früher immer bei DM Jugend oder irgendwie sowas, glaube ich, dabei. Ja, genau.
Ja, also fand ich auch eigentlich immer eine ganz schöne Regelung, muss ich sagen. Gut, jetzt ist es einzeln. Aber es ist beides direkt hintereinander, also 10.000 samstags und Staffel sonntags in Hamburg im gleichen Stadion.
Ist jetzt kompatibilitätstechnisch nicht 100% ideal, sage ich jetzt mal. Vor allem so rum ist jetzt, glaube ich, 10.000 und dann 800 ist jetzt, glaube ich, fühlt sich jetzt nicht so fresh an wahrscheinlich.
Aber vielleicht besser als jetzt letzten Herbst waren die ja so spät. Ja, und stimmt. Das war, nachdem ich verletzt war und ich war wirklich davor, ich hatte schon gebettelt, dass ich einmal 4x200 laufen darf vorher. Sonst war ich nix gelaufen, nur auf dem Rad und Aqua gejoggt. Das war hart.
Ja, der Körper weiß gar nicht, was da passiert auf einmal.
Ja, aber die Erinnerung kommt ja dann doch relativ schnell wieder für solche Sachen.
Ja, nach 300 denkst du dir so, was zum Teufel mache ich hier gerade?
Ja, ich war noch nie so platt nach dem Wettkampf.
Sag mal, aber mit einem musst du natürlich leben, dass du dann in diesem Jahr, also 2025, als Titelverteidigerin bei den deutschen Meisterschaften ausgerufen und vorgestellt wirst. Das war ja auch nicht irgendein Rennen, das du da gewonnen hast, sondern da war ja Nele Wessel auch in dem Rennen drin, die WM gelaufen ist, die EM gelaufen ist, die Olympia gelaufen ist. Erzähl nochmal, wie dieses Rennen da überhaupt war und was das mit dir gemacht hat an dem Tag.
Ja, also man muss jetzt dazu sagen natürlich, dass Nele auch sehr viel mehr Arbeit in dieses Rennen irgendwie reingesteckt hat.
Das spielt ja keine Rolle, weil wer als erster in die Linie läuft, der wird deutscher Meisterin.
Das ist so. Ja, das stimmt. Also es war relativ schnell am Anfang. Ehrlicherweise hatte ich nicht so ganz damit gerechnet, dass sie es so nochmal über die Zeit versucht. Gut, ich habe da am Start ja auch das, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, Moment. Bis 400 Meter dann wieder bei ihr zu sein.
Ja. Was war mit dem Start? Weil das haben ja nicht alle vor Augen so, ne? Das muss man mal eben erklären.
Also ich war irgendwie so da mitten hinten vor allen Dingen eher drin. Und ja, bei 200 stand halt mein Trainer und war so richtig so, du musst da vorne irgendwie mit. Da hatten die schon zu zweit so eine, nicht große, aber kleine Lücke. Und dann bin ich aber tatsächlich auch sehr... Also es ging sehr gut, daran zu laufen. Es war auch irgendwie, in dem Moment habe ich das gar nicht hinterfragt. Ich glaube, das war auch das Sinnvollste, was man machen konnte, das nicht zu hinterfragen, sondern einfach daran zu laufen, weil sonst hätte man sich schon viel zu viel Kopf gemacht. Und dann war ich halt nach 400 Metern, die wir gelaufen waren, wieder bei den beiden vorne. Und das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Ich glaube, da war dann auch schon hinter uns aber wieder so ein bisschen Lücke zum Rest des Feldes. Und dann konnte ich da echt einfach ganz gut mitlaufen. Zwischendurch dachte ich sogar so, wollen wir nicht irgendwie ein Stück schneller, nicht, dass noch einer von hinten kommt. Aber irgendwo vorbeigehen wäre auch dumm, also taktisch dumm einfach gewesen in dem Moment. Wie gesagt, Nele hat dann viel von vorne am Ende auch noch gemacht. Ich konnte aber weiterhin irgendwie gut mitgehen und 200 Verschluss dachte ich dann irgendwie so, okay, das ist so ein bisschen die Position, die du eigentlich haben wolltest und jetzt ist sie da, jetzt musst du sie nutzen. Und deshalb bin ich dann so schnell ich konnte irgendwie gerannt. Mit Anlaufsprinten geht da dann doch meistens ganz gut. Und dann, also ganz ehrlich, sicher, ob das klappt oder nicht. Also kann man sich halt da ja dann auch echt erst sein gefühlt, wenn man über die Ziellinie ist. Aber war halt wichtig, irgendwie da bis eher einen Meter hinter als einen Meter vor die Ziellinie zu rennen. Und hat dann für mich gut funktioniert und war dann irgendwie doch auch, wie ich vorhin schon einmal meinte, so ein bisschen Befreiung vielleicht, auch so nach dem Motto, ich kann das und das funktioniert jetzt einfach und ja.
Ja, war ja trotzdem.
Wer hat denn zu den ersten Gratulanten gehört? Also,
ja, weil ja dann, so dann steht man da und ist plötzlich deutsche Meisterin und dann?
Genau, also ich wollte gerade sagen, so, du bist ja dann, das ist ja auch nicht die ganz kleine Kulisse gewesen, sondern das ist ja die regulären deutschen Meisterschaften, da sind auch Fernsehkameras und so weiter. Und wie war das unmittelbar für dich danach? Mein Mixzone, gibt es das bei einer DM? Bin schon zu lange keine DM mehr im Stadion gelaufen, aber wahrscheinlich gibt es auch eine Mixzone und so weiter.
Ja, genau. Also tatsächlich, was mich super krass irgendwie auch so im Nachgang nochmal gefreut hat, Verena, sie war ja Dritte, Meisel, die hat sich so gefreut irgendwie für mich. Das fand ich total schön, direkt dann im Ziel quasi. Ja, mir war es aber auch wichtig, irgendwie Nele auch zu gratulieren. Und also ich bin die Wochen davor oder eher ein bisschen weiter davor, also vor der EM, auch relativ viele Rennen mit Nele gelaufen. Und wenn man dann halt ja irgendwo in Frankreich oder sonst wo ist und ja sonst auch nicht so viele Leute kennt, findet man sich natürlich schon irgendwie zusammen. Deshalb war das schon, ich bin jetzt nicht super eng mit ihr befreundet, aber halt einfach im Laufe der Saison irgendwie so ein gemeinsamer Weg entstanden. Nee, das fand ich also mega schön. Ja, genau, danach gab es dann erstmal Interview beim Fernsehen kurz. Wobei ich glaube, das hat sogar gar keiner gesehen nachher. Und dann eben, ja, später, wo man auch die Spikes wechselt und so. Ja, war dann doch nochmal ein bisschen was anderes als, ja, sonst, wenn man irgendwie Zweiter oder Dritter wird. Nee, und es war auch super, super schön. Also aus meiner Trainingsgruppe waren auch Leute noch da, die ja auch selber gelaufen sind. Und es sind tatsächlich auch noch zwei und mein Freund und meine Eltern, also meine Mama und ihr Freund, dabei gewesen. Und nö, das war dann richtig, richtig schön so zusammen.
Ich habe nicht mehr so genau die Erinnerung, aber das war Sonntag, da hat es geregnet, oder? Das war doch der nicht so ganz schöne Tag bei den deutschen Meisterschaften, ne? Ist das eher so dein Wetter? Vielleicht nicht so ganz heiß? Weil es gibt ja Leute, die mit Hitze gut klarkommen, ich nicht, aber andere, also Philipp zum Beispiel sehr gerne bei warm. Aber das war ja eher so ein Tag, wo Mittelstrecken völlig noch okay waren, aber Sprint und so, da haben auch einige dann abgemeldet, weil das war schon nicht mehr so cool, ne?
Boah, ja, weiß ich gar nicht. Also, ja, also ich glaube, ich bin da relativ neutral. Wenn es so ganz, ganz heiß ist, ist es schon irgendwie nicht ganz so cool, aber ich glaube, das sagen dann fast alle. ja, also Henning hat früher immer gesagt, extreme Bedingungen bringen auch extreme Chancen.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, ja, also ich glaube, da nehme ich so, wie es kommt.
Ja, aber ich glaube, die Mittelstrecken, es gab ja auch über 800 ein sehr schönes Duell zwischen Christine Hering und Maite Kohlberg. Das war ja alles okay, ne? Die Temperaturen waren ja vollkommen okay und es hat ein bisschen geregnet. Das ist ja jetzt für euch gute Bedingungen, das sind ja keine schlechten Bedingungen, im Gegenteil, ne?
Ja, also ich glaube tatsächlich auch, aber auch wenn es heiß ist, finde ich es bei 800 und 1500 noch nicht ganz so schlimm. Ich glaube, da fände ich dann eine 5000 tatsächlich schon wieder eine andere Sache. So dann, aber ja.
So, wie geht's denn jetzt weiter? Hallensaison, angreifen mit dem neuen Trikot, mit deinen Mädels zusammen mal zeigen, was Sache ist in der Halle.
Ja, also ich mache tatsächlich selber wahrscheinlich nur eine ganz, ganz kleine Mini-Hallensaison. Ich werde übernächste Woche in Luxemburg laufen. Bin noch ein bisschen, also wir haben noch nicht so viel Schnelles gemacht, sagen wir es mal so. Aber das scheint ja ganz gut zu funktionieren, deshalb nehmen wir das jetzt einfach so. Genau, die Woche drauf sind Nordrhein, da werde ich ehrlicherweise nicht selber, also für mich laufen, sondern sehr viel Tempo machen.
Um die Qualität zu sichern für die anderen.
Ja, genau. Ja. Also das mache ich auch echt super gerne. Das ist dann irgendwie auch ganz cool. Und wir werden 3x800 Meter Quali laufen müssen, weil die Normen gehören ja dem Verein und nicht der Person. Ja, das heißt, selbst wenn wir mit genau den gleichen Leuten laufen, haben wir so jetzt aktuell keine Norm. Außerdem haben wir noch sehr gute 800 Meter Verstärkung bekommen. Deshalb wird da wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen gemischt. Genau, und dann eigentlich auch nur noch, also vielleicht, aber das weiß ich auch noch gar nicht, pace ich dazwischen nochmal falls irgendjemandem noch eine Norm fehlt.
Und du noch ein bisschen Schnelligkeit brauchst, ne? Dann Pace Dive.
Das ist aber erstmal tatsächlich nicht geplant. Und sonst, dann sind da ja direkt hintereinander Mitte Februar die Jugenddeutschen mit den Erwachsenenstaffeln. Also in der Halle ist es noch so, dass es so zusammen ist. Und darauf die Woche dann auch wieder Deutsche. Genau. Dann gucken wir einfach mal, wie das jetzt aus dem 5000 Meter Training raus funktioniert.
Aber das klingt doch auf jeden Fall mal nach einem guten Plan. Wie noch ein kleines Stück weiter vorausschauend, Cross-DMs haben wir auch nicht mehr im März. Das heißt, ihr macht wahrscheinlich eine Hallensaison, kurzes Break und dann geht es weiter Richtung Sommersaison, nehme ich mal an. Macht manchmal das vielleicht auch ein bisschen entspannter, dass man zwischendrin mal 2-3 Wochen durchschnaufen kann.
Höhenkette in Köln heißt es dann.
Ja, Höhenkette genau. In Köln statt Flexif wahrscheinlich, genau, ja. Aber wahrscheinlich nicht mit schlechteren Bedingungen als in Flexif.
Nee, genau. Und dann dieses Jahr relativ spät, Ende März, Anfang April, sind wir dann auch nochmal in Monte Gordo. Verbringe ich meinen Urlaub. Ein Urlaub-Trainingslager, aber da freue ich mich tatsächlich auch schon sehr wieder drauf. Da sind wir dann auch immer ein sehr bunt gemischter Haufen, das ist auch irgendwie ganz cool. Also ich habe ehrlicherweise noch keine ganz feste Zusage, aber meistens ist halt Linda aus Leverkusen noch da. Vielleicht sind manche anderen auch noch von den Leverkusen dann da und noch ein bisschen Essen. Bonn tatsächlich, weil Moritz zeitgleich Trainer auch in Bonn war. Sind wir da auch ganz gut mit der Gruppe zusammengewachsen. Ist dann immer noch mal ganz cool, alle zusammen auf einem Haufen zu haben.
Ja, hör mal, dann wünschen wir dir erstmal viel Spaß bei dem bisschen Geschwindigkeitstraining, was du jetzt noch aufholen kannst. Ne? und natürlich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir deine kostbare Zeit genommen hast und geopfert hast für uns. Ja, es ist ja morgen bei dir, aber du hast ja gleich gesagt, also morgens früh ist gar kein Thema für mich. Ich nehme an, dass du auch häufiger morgens dann vor der Arbeit schon die erste Einheit machst. Ne?
Ja, genau. Also morgens bin ich relativ flexibel. Also ich glaube, bis 6 Uhr hättet ihr alles sagen können, ohne dass ich irgendwas hinterfragt hätte.
Schade, dass Ralf gerade noch in Australien ist, weil bei ihm ist es ja Abend, weil 6 Uhr ist normalerweise genau seine Uhrzeit.
genau, also
da ist noch dunkel und zwar lange noch.
Ja, das stimmt. Ja, aber manchmal bin ich überrascht, wie viele andere Leute dann auch unterwegs sind.
Das Wort heißt nicht überrascht, das heißt schockiert.
Also da bin ich... Tempoläufe so früh morgens ist dann schon wieder ein bisschen was anderes.
Ja, das ist ja auch physiologisch gar nicht so gut. Ne?
Dauerläufe ist gar kein Problem. Mich nett unterhalten natürlich auch nicht.
Super, ja, Vera, vielen Dank. Ja,
vielen lieben Dank dir. Wir drücken die Daumen jetzt erstmal für alles, was unmittelbar ansteht, aber natürlich auch im weiteren Jahresverlauf. Ich mache hier nochmal einen Aufruf für dich. Also Leute, Shownotes anschauen und Vera folgen auf Instagram, da seht ihr demnächst, wie schön es ist, wenn man Urlaub in Monte Gordo verbringt und wahrscheinlich sehr schnelle Tempoläufe machen darf. Das wird da wahrscheinlich auch zu sehen sein. Und ansonsten dir jetzt heute ja dann noch einen schönen Arbeitstag, euch zu Hause einen schönen Start dann in euer Wochenende. Bleibt uns gewogen, geht laufen und versucht, wenn ihr in Köln seid, die subtropischen Temperaturen zu genießen.